Fritz. Podcast. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden hier bei Fritz. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Matti Zachau. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Blue Moon, der euch vielleicht so ein bisschen das Fürchten lernen könnte. Ich hoffe, das liegt nicht an meiner lausigen Performance. Nee, es geht heute um Geschichten, die viele von euch, also gerade zu dieser Uhrzeit wahrscheinlich, als unangenehm empfinden, als gruselig vielleicht. Es geht heute um Mythen. Hier bei uns in Berlin und Brandenburg. Und da gibt's so einige, also einige ganz alte, wie zum Beispiel das Rätsel um den Ritter Karlbutz, der da in der Gruft der Dorfkirche in Kampel bei Neustadt-Dosse seit über 300 Jahren einfach nicht verwesen will. Aber auch sehr neue, wie eben, als ich das schon angesprochen habe, dieser mysteriöse Knall, der oft nachts im Wedding zu hören ist. Wir wollen gerne von euch die urbanen Mythen aus eurer Ecke hören. Also wenn ihr da eine habt, ruft gern an. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ja, und wenn ich die ganze Zeit von wir spreche, hat das einen guten Grund. Ich habe nämlich tolle Gäste hier in der Sendung, die absolute Experten darin sind, sich solchen modernen Sagen wissenschaftlich zu nähern. Und die sind mir zugeschaltet aus Hamburg. Und es sind Alexa und Alexander Waschkau vom Hoaxilla-Podcast. Guten Abend, ihr beiden.
Guten Abend, hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
Schön, dass ihr dabei seid. Also, schon gesagt, ihr betreibt beide den Hoaxilla-Podcast. Das ist ein Podcast, den gibt's seit 2010. Und da beschäftigt ihr euch mit solchen urbanen Legenden, mit solchen Mythen und versucht, die so wissenschaftlich skeptisch auseinanderzunehmen. Wie seid ihr dazu gekommen?
Das hat eigentlich angefangen mit modernen Sagen. Ich habe mich eigentlich schon im Studium dafür interessiert. Ich habe europäische Ethnologie bzw. Volkskunde studiert und da ist ein Zweig die Erzählforschung und da beschäftigt man sich nicht nur mit den Märchen der Brüder Grimm und Sagen, sondern eben auch mit diesen modernen Sagen, sprich Spinne in der Juckerpalme und Co.
Ah ja, ja.
Und
ja.
Das war immer etwas, was mir schon im Studium besonders viel Spaß gemacht hat. Und wir haben zu der Zeit, als wir mit Hoaxilla angefangen haben, beruflich was ganz anderes gemacht, beide. Wir haben in einem öffentlich-rechtlichen Betrieb gearbeitet und Kollegen haben uns immer wieder Geschichten erzählt, von denen wir geahnt haben, dass es vielleicht moderne Sagen sein könnten. Die haben natürlich behauptet, das sei alles wahr. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt muss man mal irgendwie Nägel mit Köpfen machen und eine Sendung machen, in der man mal darüber aufklärt und mal sagt, wie man sowas überprüfen kann.
Und das ist absolut hörenswert. Also wie gesagt, seit 5 Jahren gibt es den Podcast. Ich selbst bin treuer Hörer seit, glaube ich, so 2, 2,5 Jahren. Und das ist immer sehr toll, sehr empfehlenswert. Inzwischen macht ihr ja auch mehr. Ihr macht jetzt ja auch so Videosachen auch. So,
ne? Es gibt Hoaxilla TV. Das ist hier in Hamburg, gibt es einen kleinen Internetsender, massengeschmack.tv, von Holger Kreimeier. Der hat seinerzeit mal Fernsehkritik TV gestartet als YouTube-Channel, hat jetzt ein kleines Studio in Hamburg. Und da machen wir das, was wir im Podcast machen, auch als Videoformat. Und einfach, um das mal auszuprobieren, das macht sehr viel Spaß.
Genau, heute reden wir auch über solche Mythen. Wenn ihr welche habt draußen aus Brandenburg, aus Berlin, also solche Legenden, die bei euch auf der Ecke irgendwie erzählt werden und wo ihr immer sagt, so, da könnten wir mal drüber sprechen, dann klingelt durch. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu uns ins Studio. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal los. Wir haben uns auch ein paar Geschichten ausgesucht, über die wir heute sprechen wollen. Und die erste liegt noch nicht so lange zurück, etwas über 70 Jahre. Und die wird uns mein lieber Kollege Klaus Schwartau jetzt vorstellen.
Am 2. Mai 1945 um 7.55 Uhr gab es einen großen Knall am Landwehrkanal in Berlin. Nur ein paar Stunden bevor die Kampfhandlungen bei der Schlacht um Berlin eingestellt wurden und der Zweite Weltkrieg praktisch vorbei war, wird der gesamte Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn durch die Explosion geflutet und durch einen Verbindungsgang an der Friedrichstraße auch ein großer Teil des U-Bahn-Netzes. Wer hat das ausgeführt und wer hat das befohlen? Und sind die 80 bis 130 Toten, die nach der Sprengung gefunden wurden, eine Folge der Explosion?
Das ist halt die große Frage, denn es gibt tatsächlich wenig Anhaltspunkte, wer für diese Sprengung verantwortlich ist, richtig?
Richtig. Und also vorab geschickt erstmal, du hast uns ja auf dieses Thema gebracht, generell auf die Mythen um Berlin-Brandenburg. Ich bin ganz froh, dass ich in Hamburg wohne. Bei euch ist sowieso einiges los, habe ich festgestellt im Rahmen der Recherche. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte mit diesem Nord-Süd-Tunnel, mit dem wir uns natürlich dann auch mal begonnen haben zu beschäftigen. man weiß nicht genau, wer was gesprengt hat. Man weiß eigentlich auch nicht so wirklich genau, wo was gesprengt wurde.
Und aber es ist zumindest bei einer Recherche rausgekommen, dass gesprengt wurde, was ja auch schon mal ein Fortschritt ist, weil nicht mal das eine Weile lang belegt war.
Ach echt? In der Tat? Ich dachte, das wäre auf jeden Fall Fakt gewesen, weil es gab ja auch diese Überschwemmungen.
Ja, also es gibt eine sehr schöne Geschichte, wo man überlegt hat, eine Gedenkplakette für die Opfer anzubringen im Nord-Süd-Tunnel. Und daraufhin wollte man natürlich jetzt wissen, wie hoch hat denn das Wasser im Nord-Süd-Tunnel gestanden, wie viele Menschen sind wirklich verstorben, sodass man diese Plakette also an die Wand macht in der Höhe des Wassers und dann eben der Toten dieser Sprengung gedenkt. Und als dann zwei Personen angefangen haben zu recherchieren, haben sie irgendwann festgestellt, dass man weder genau weiß, wie viele Personen verstorben sind, noch wie hoch das Wasser wirklich im Tunnel gestanden hat. Und man hat eben eine Sprengung schon auch ausmachen können, das ja, aber ob das wirklich Bomben waren, die platziert wurden oder eventuell sogar einfach eine Fliegerbombe, die per Zufall abgeworfen worden ist, weil Berlin zu dem Zeitpunkt ja sowieso schon komplett ausgebombt war. Und es könnte auch eine gängige Theorie sein, dass ein russischer Pilot, der noch eine Fliegerbombe an Bord hatte, die er aber loswerden musste, weil er Sprit sparen musste, um wieder nach Hause zu kommen, das war offensichtlich so berechnet, einfach diese Bombe in einem für ihn leeren Gebiet abgeworfen hat und da aus Versehen einen Teil des Tunnels getroffen hat, der dann gefunden
wurde. Verstehen, ja klar. Es wäre ja auch zumindest relativ plausibel, dass man den dann auf so einen Kanal abwirft, wenn man denkt, okay, das ist irgendwie eine Wasserstraße, da treffe ich vielleicht keinen, sondern lass die da runterkommen, bloß dass da halt dieser Tunnel lang ging und dementsprechend da so eine Flutung stattfand. Weil es ist ja auch nicht wirklich klar, ist, diese Leichen sind ja aufgetaucht, aber es ist ja auch nicht wirklich klar, ob die tatsächlich bei dieser Sprengung umgekommen sind oder ob das an sich Kriegsopfer waren, die dort praktisch schon waren.
Ja, das ist das, man muss sich vorstellen, 45 Berlin zu dem Zeitpunkt, die Stadt vollkommen zerstört, Kampfhandlungen schon in der Berliner Stadt, die Menschen, die nicht genügend Luftschutzräume hatten, wo sollte man hin, wenn Bomben fallen, man geht dann in U-Bahn-Schächte, in S-Bahn-Tunnel. Und
wie in London übrigens auch.
Ja, stimmt. Ja.
Und insofern war es nicht ungewöhnlich, dass sich sowieso Menschen in diesem Nord-Süd-Tunnel befunden haben. Zum Zweiten gab es auch Kampfhandlungen im Nord-Süd-Tunnel, auch das ist belegt. Und der dritte Faktor ist, dass man auch, um verletzte Soldaten zu versorgen, diese in S-Bahn-Züge verfrachtet hatte, das quasi zu Lazaretten umfunktioniert hat und diese S-Bahn-Züge dann auch in den Nord-Süd-Tunnel verbracht hat, weil sie da relativ sicher standen und zumindest den Verletzten nicht noch mehr Schaden anheim fiel. Und wenn dann natürlich Wasser reinkommt, dann kann es auch durchaus sein, dass also Leichen oder verstorbene oder gefallene Soldaten dann rausgeschwemmt werden, die vielleicht schon seit längerer Zeit tot im Tunnel liegen. Also auch insofern ist da die Todeszahl direkt durch die Sprengung auch schwer zu ermitteln.
Da war ja sowieso eine wahnsinnige Varianz in den Zahlen. Da ist von 50 die Rede, da ist aber auch von 15.000 die Rede, wenn man mal verschiedene Berichte sich anschaut. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer, dann im Nachhinein wirklich festzustellen, was belegbar ist und was nicht. Das Traurige an der Geschichte ist ja, dass man es wahrscheinlich niemals rausfinden wird. Man hat die Frage geklärt, war es Absicht oder nicht? Es war wohl Absicht, aber trotzdem weiß man noch nicht genau, steckte da die SS dahinter? Hatte das mit dem Nero-Befehl zu tun? Das heißt, sollte da so diese Taktik der verbrannten Erde gefahren werden? Und was für Hintergründe hatte das Ganze wirklich? Und dann hat irgendjemand angefangen, etwas zu erzählen. Jemand hat es aufgegriffen und noch ein bisschen verfeinert, ausgeschmückt, aufgebauscht. Und schon hat man jede Menge Geschichten, die sich um dieses Ereignis ranken. Das ist im Prinzip Sagenbildung, was da stattfindet.
Und natürlich ein Stück weit auch politische Agenda, denn in der DDR war es dann natürlich eine gängige Geschichte zu sagen, das war die SS, die das getan hat, also Nero-Befehl, was nicht zwingend belegt ist. Es gibt auch viele, viele Soldaten, die berichten, dass sie diese Befehle, die es zum Teil gab, sprengt die Brücke noch, macht das alles kaputt, gar nicht mehr ausgeführt haben.
Habe ich teilweise wirklich von Augenzeugen selbst noch erzählt bekommen, in anderen Zusammenhängen, jetzt nicht unbedingt in Berlin. Also, dass da Befehle nicht mehr befolgt wurden, gab es natürlich auch so in den letzten Tagen.
Ja. Und auf der Westseite dann letztendlich die der böse Russe, ich überspitze das mal an der Stelle, der das getan hat, um dann auch letztendlich alles in Berlin kaputt zu machen. Also da merkt man auch, dass dieses Ereignis, was in diesen Kriegswirren nicht mehr gut zu recherchieren ist, auch politisch natürlich benutzt wurde, um den jeweils ideologischen Gegner was in die Schuhe zu schieben, was dann ganz schrecklich gewesen ist. Übrigens ist die Plakette, von der ich berichtet wurde, vorhin niemals aufgehängt worden.
Warum?
Ja, weil man eben nicht belegen konnte, wie viele Menschen tatsächlich gestorben sind und wie hoch das Wasser stand. Da gab es also von knietief bis brusthoch oder ganz vollgelaufen auch unterschiedliche Schilderungen. Und dann hat man hinterher von offizieller Seite davon abgesehen, so eine Plakette aufzuhängen, weil man einfach nicht genau wusste, wo, wie und mit welchem Inhalt man diese Plakette versehen soll.
Also sehr bemerkenswert bei dieser ganzen Sache ist, dass ja eigentlich so Experten, die das auch untersucht haben, die ganze Sache ja auch sagen, dass eigentlich so sehr gute Orts- und Baukenntnisse auch nötig waren, um diese Sprengung überhaupt zu machen. Spricht halt dann schon eigentlich eher dafür, dass das jemand gemacht hat, der auch die Möglichkeit hatte, sich das irgendwie mal anzugucken, oder? Oder hier zu sein. Also eher vielleicht tatsächlich die SS.
Das könnte ein Hinweis sein, aber es reicht halt nicht aus, um wirklich was belegen zu können. Also da müsste man dann, also die Archive sind ja durchforstet worden. Das alles, was noch irgendwie verfügbar war an Informationen, ist ja weitestgehend ausgewertet worden. Einen verlässlichen Beweis dafür hat man halt nicht gefunden. Das ist eben der Knackpunkt an der Geschichte.
Könnte da Baupfusch vielleicht auch ein...
Wäre auch denkbar. Also der.
Aber die Explosion war ja wohl schon zu hören, ne? Das wurde ja, glaube ich, berichtet, dass das...
Aber auch nicht von allen.
Eben, auch da
und
gehen die mal
drei Daten. Es gibt drei Daten für die Sprengung. Also das ist wirklich
also es rangiert von Anfang Mai bis Ende Mai auch so das mögliche, der mögliche Zeitraum. Das ist alles ein bisschen schwierig.
Ah, okay. Es gibt drei verschiedene Daten.
Ja. Also die haben wir jetzt gefunden, zumindest drei verschiedene Daten. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Das spricht dann immer davon, dass eben, Alexa hat schon gesagt, so eine Sagenbildung stattfindet. Also man erzählt was weiter und gerade wenn etwas zurückliegt, also es gibt ja offensichtlich Augenzeugen oder gab Augenzeugen, die das weitererzählt haben. Gedächtnis ist kein Videorekorder oder keine Festplatte, auf die man was schreibt, sondern Gedächtnis ist immer im Fluss und man verändert seine Erinnerungen auch immer mit dem Erzählen der Geschichte wieder neu. Also eine Geschichte aus der Schulzeit mit deinem besten Freund wird über die Jahrzehnte immer spannender und aufregender bei jedem Klassentreffen, wenn ihr euch trefft und die Geschichte erzählt, einfach weil man sich dann irgendwie anders dran erinnert. Und so kann das auch sein. Das muss noch nicht mal böse Absicht sein der Personen, die dann vielleicht sich mal mit dem Datum vertun oder das in den Anfang Mai legen, obwohl es in Mitte Mai war. Und dann fangen solche Geschichten an, so ein Eigenleben zu entwickeln.
Also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ich führe teilweise biografische Interviews mit älteren Herrschaften, so für Privatzwecke. Die lassen sich das von mir dann quasi ihre eigene Lebensgeschichte selbst erzählt, als Hörbuch produzieren. Und wenn man da gerade über die Kriegserlebnisse spricht, dann variiert das immer von sehr detailreich in den Erinnerungen bis hin zu so leicht verschoben. Also wenn man dann mal Daten überprüfen würde, würde man da vielleicht eine Diskrepanz feststellen. Und daran kann man auch immer ganz gut ablesen, wie subjektiv diese Erinnerungen sind. Was sich dann eher einprägt, sind Gefühlseindrücke und ganz individuelle Dinge besser als irgendwelche objektiven Daten.
Ist dann auch gerade so eine Zeit, also so eine Zeit, so eine schwierige Zeit, eine Zeit voller Angst, befördert das sowas dann auch noch? Also eine Zeit, wo man halt jeden Tag eigentlich auch um sein Leben fürchten muss?
Ja, weil du komplett aus dem normalen Kontext raus bist und irgendwann ist das gar nicht mehr wichtig, vielleicht wann so eine Sprengung war, denn die Stadt war sowieso komplett kaputt. Der Krieg war verloren. Man wusste überhaupt nicht, was kommt. Man hatte den Feind, den man sich gemacht hatte, plötzlich vor den eigenen Toren stehen. Man wusste überhaupt nicht mehr, wie das Leben weitergeht. Und was heute dann ganz spannend klingt, diese Sprengung des Tunnels, war dann vielleicht für den einzelnen Berliner in dem Moment relativ egal, weil da ging es ums eigene Überleben, da ging es darum, wo kriege ich was zu essen her, wo kriege ich was zu trinken her, wo ist vielleicht der Rest meiner Familie und ob dann irgendwo noch ein Tunnel gesprengt wurde, wo sowieso schon die ganze Stadt kaputt war, war dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig, wie es heute für uns so aus der Rückschau dann plötzlich wieder wird, weil man das gerne aufklären möchte. Wahrscheinlich waren die Probleme da andere.
Zumal es ja nun dann auch wenige Stunden später dann ja tatsächlich kam ja der Befehl von diesem General Weidling, dass die Kampfhandlungen in Berlin eingestellt werden, was ja eigentlich praktisch das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutet wurde. Also ein paar Tage später wurde der Krieg dann wirklich beendet. So, ist das bei solchen Geschichten auch immer so, dass sie vielleicht auch in einem Umfeld mit anderen bedeutenden Ereignissen einfach eher vergessen werden oder eher in den Hintergrund rücken?
ja, das deckt sich dann einfach.
Also in dem Augenblick, wo dann solche Dinge passieren, denkt natürlich niemand dran, das jetzt für die Nachwelt irgendwie zu dokumentieren und irgendwie zu bewahren. Da geht's wirklich, wie Alexander gerade sagte, um ganz andere Dinge. Und erst unsere Aufgabe eben im Nachhinein ist es dann, das irgendwie zu rekonstruieren, was dann natürlich durch fehlende Fakten manchmal sehr schwer ist.
Gibt es da irgendwie noch andere Beispiele so aus eurer Arbeit und von den Geschichten, die ihr habt, wo eine Sache relativ unbeachtet neben einem großen Ereignis stattgefunden hat und vielleicht so ein bisschen in der Weltgeschichte verloren gegangen
vielleicht,
ist?
Vielleicht sogar eine beachtete Geschichte, die genau in die Zeit auch passt. Die Ereignisse rund um den Führerbunker zum Ende des Krieges sind im Wesentlichen aufgeklärt, aber dann doch in den letzten Detailfragen eben nicht ganz aufgeklärt, und da gab es Augenzeugen, die haben auch berichtet, und da sind auch zum Teil die Augenzeugenberichte nicht ganz deckungsgleich, und man muss dann so eine Schnittmenge bilden, um die vermutliche Wahrheit herauszufinden. Und davon mal ganz abgesehen, gibt es ja bis heute Menschen, die behaupten, dass da im Führerbunker gar keine Selbstmorde stattgefunden haben, sondern alle da irgendwie überlebt und geflohen sind.
Schwabenland.
Ja, oder VW Fabrikschef dann in Südamerika am Ende. Aber das ist so, also die Zeiten eines extremen Umbruches, und ich glaube, das ist für uns heute schwer nachzuvollziehen, in welcher emotionalen Lage man sich befindet. Und das macht es, glaube ich, heute auch so schwierig, wenn man schaut, wie so Flüchtlinge im Moment in Deutschland angeschaut werden, weil man irgendwie nicht mehr weiß vielleicht oder gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie das ist, in einem Land zu leben, was vom Krieg gezeichnet ist und wo es eigentlich ums nackte Überleben geht. Weil uns geht es einfach seit mehreren Generationen sehr, sehr gut hier in Deutschland. Und dann ist man nicht in dieser emotionalen Lage und achtet auf Dinge, auf die man sonst vielleicht nicht achten würde.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, die Geschichte um die Sprengung des Nord-Süd-Tunnels, also bis heute immer noch nicht aufgeklärt. Habt ihr bei der Recherche irgendwie rausgefunden, ob dabei trotzdem irgendwie immer noch eine historische Forschung stattfindet? Also, dass das irgendwie weitergeht, oder bleibt das jetzt bei diesem Status quo?
Ich glaube, die intensivste Forschung war wirklich im Rahmen dieser Plakette, und selbst da ist man eben nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Sprengung ja, aber mit verschiedenen Optionen, eben ob es jetzt die Fliegerbombe war oder die Fliegerbombe vielleicht in den Tunnel auch installierte Sprengladungen mit ausgelöst hat, die man vielleicht eingebaut hatte, um eventuell den Nero-Befehl auszulösen, der dann gar nicht mehr ausgelöst worden ist, aber durch diesen Zufall sind die damit ausgelöst. Genau. Und ich glaube, das ist so das Ergebnis. Da gibt es auch ein Buch drüber, was geschrieben worden ist, aber ich glaube, das ist auch das Intensivste, was da in dem Bereich geforscht worden ist.
Es ist ja immer schwer zu akzeptieren, wenn man Dinge nicht mehr bis ins letzte Detail rekonstruieren kann, aber man muss sich halt klar machen, also Geschichte, selbst wenn sie gut dokumentiert ist, ist Detektivarbeit, und manchmal ist sie diese Arbeit erfolgreicher und manchmal weniger erfolgreich, und das ist für uns ja halt immer so ein Stachel, der dann irgendwie so zurückbleibt und der uns dann immer piesackt und uns dazu bringt, uns dann doch nochmal mit dem Thema zu beschäftigen, aber manchmal muss man eben auch akzeptieren, wenn da tatsächlich auch nach intensivster Recherche Lücken bleiben.
Ja, ihr seid zu Gast hier im Blue Moon, im Berlin-Brandenburger Mythen-Blue Moon hier auf Fritz. Wenn ihr auch noch Geschichten habt, die bei euch um die Ecke erzählt werden, vielleicht von eurer Oma, vom Opa oder auch von den Eltern, Geschichten, die bei euch eine Rolle spielen, dann ruft gerne an. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Wir hören ein bisschen Musik und sind gleich wieder zurück. Die Sleep Thieves, eine Band aus Schottland, hier bei Fritz im Berlin-Brandenburger Mythen-Blue Moon. Ja, und gerade hat Basti angerufen, und der hat gesagt, wir sollen unbedingt mal übers Brieselanger Licht sprechen. Alexa und Alexander Waschgau vom Hoaxilla Podcast sind ja heute hier mit zu Gast in der Sendung. Hallo.
Hallo.
Und ihr habt euch ja damit auch schon mal beschäftigt.
Ja.
Gar nicht so lange her.
Ja, welchen Aspekt des Brieselanger Lichts möchtest du denn besprochen haben?
Da gibt's machen ja wir ungefähr eine ganze Menge
den Rundumschlag.
Aber viele werden das wahrscheinlich noch gar nicht kennen und noch gar nicht von gehört haben. Und deshalb wird jetzt auch nochmal Klaus Schwartau euch kurz auf den Stand bringen. Was ist das Brieselanger Licht? Was ist da los im Brieselanger Forst?
17 Kilometer westlich von Spandau in Brieselang im Havelland, da gibt es einen Wald. Und wenn über dem Wald die Nacht einbricht, dann scheint im Wald ein Licht. Grün soll es schimmern und wenn es leuchtet, dann zieht es euch in seinen Bann. Ein kleines Mädchen aus der Nähe soll das brieselanger Licht immer tiefer in den Wald gelockt haben, bis zu einem Sumpf, in dem es ertrank. Erst 7 Jahre später wurde ihre Leiche gefunden. So wie sich diese Geschichte immer wieder neu erzählt, so zuverlässig scheint das grüne Licht im dichten Brieselanger Forst. Und immer wieder erzählen Wanderer, wie sie nachts dieses Leuchten sahen.
Tja, ich stelle mal eine ganz einfache Frage, ihr beiden. Gibt es das Brieselanger Licht?
Jein.
Vermutlich schon. Oder es gibt wahrscheinlich ganz viele Brieselanger Lichter.
Es gibt ganz bestimmt viel Licht im Brieselanger Forst, ja.
Ja, es wird zumindest ja auch immer wieder gesichtet. Also man kann irgendwie davon ausgehen, dass es doch tatsächlich irgendwie so ein Phänomen geben muss. Ne? Bloß, wo kommt es her?
Ja, das ist die Frage, wo man anfängt. Also vielleicht, um das mal vorauszuschicken, die Leute, die in diesen Brieselanger Forst gehen und da ein vermeintliches, unheimliches Licht sehen und dann auch ein unheimliches Erlebnis haben infolgedessen, möchten wir ungerne als Spinner abtun und Leute, mit denen man nicht reden muss, sondern es ist viel interessanter, sich dann wirklich mal mit diesen Personen zusammen und auseinanderzusetzen und dann mal zu schauen, was dahinter stecken könnte, ohne vielleicht Aliens und Geister bemühen zu müssen, obwohl das natürlich so ein Erklärungsmodell ist, was man tatsächlich bei vielen Augenzeugenberichten findet. Also das gibt es tatsächlich, dass Leute dann denken, irgendwie sie hätten da Alien-Begegnungen gehabt.
Das ist ganz wichtig, was Alexa sagt. Also Menschen sehen Dinge, die man erstmal nicht erklären kann. Und dann wird natürlich gerne das Übernatürliche herangezogen, weil man sagt, ich habe da etwas erlebt, das kann ich mir nicht erklären. Und das war so ungewöhnlich, das wird mir auch niemand anders erklären können. Wir können das auch nicht immer erklären, das ist ganz wichtig. Und wenn ich sage wir, meine ich insgesamt die wissenschaftlich-kritische Community oder auch zum Beispiel ein guter Freund von uns, der T.A. Günther, der sich ganz ausgiebig damit beschäftigt hat. Aber was man machen kann, ist, man kann erstmal gut zuhören und kann versuchen, Erklärungsmodelle zu liefern. Und vielleicht ist dann jemand auch damit zufrieden, was man ihm als Erklärungsmodell anbietet. Aber man war ja nicht dabei, also man hat das ja nicht miterlebt. Und eventuell gibt es ja was Übernatürliches im Brieselanger Forst. Aber eigentlich gibt es relativ gute Erklärungsansätze, um zu belegen, was man da sehen kann. Grün ist zum Beispiel nicht immer die Farbe des Lichtes im Brieselanger Forst.
Ja, es gibt da auch durchaus auch mal irgendwie ein helles Licht einfach oder ein rötliches Licht. Was man oft findet in den Geschichten, ist die Beobachtung, dass sich dieses Licht merkwürdig verhält. Also entweder geht dann die Gruppe oder die Person auf das Licht zu, das bleibt aber irgendwie immer im gleichen Abstand oder es bewegt sich irgendwie zwischen den Zweigen auf und ab, aber auf eine Art und Weise, die man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Das heißt also, da werden einfach Beobachtungen gemacht, die man in dem Augenblick nicht einordnen kann. Und da geht's schon los, weil jemand, der sich des Nachts in den Wald begibt und dann auch noch in der Erwartung, das tun ja wirklich die meisten, die da hinfahren, in der Erwartung, da etwas Unheimliches zu sehen, Dinge vielleicht auch ganz anders einordnet, wenn er sie dann sieht und vielleicht auch auf ganz andere Details achtet, als er das normalerweise tun würde. Also ich kann das von mir behaupten, wenn ich nachts durch den Wald laufen würde, würde ich Sachen wahrscheinlich als viel bedrohlicher wahrnehmen, als sie es eigentlich sind.
Und man muss davon ausgehen, das ist eigentlich für mich immer die schönste These, was das Brieselanger Licht angeht, dass halt andere auch gerade auf der Suche nach dem Licht sind.
Und die sich dann gegenseitig mit den Taschenlampen blenden.
Da gibt es tatsächlich irgendwie so ein Video, das kann man sich bei YouTube angucken, von Geisterjägern, die sich da in dem Wald zu einer Untersuchung aufgemacht haben. Und die dann sehen natürlich auch irgendwie ein Licht und sagen irgendwie, ja, wir vermuten ja mal, dass das jemand ist, irgendwie mit einer Taschenlampe, der da auch irgendwie rumläuft. Aber wer sollte denn da nachts mit einer Taschenlampe durch den Wald laufen, während sie selber mit der Taschenlampe durch den Wald laufen? Das fand ich irgendwie so nett. Also ist klar, das können natürlich auch andere Gruppen von Suchenden sein.
Was auch eine gute Erklärung für das Brieselanger Licht ist, sind Blinker von Autos, die an der Landstraße, die am Brieselanger Forst entlangläuft, dann abbiegen. Und das sieht dann auch merkwürdig aus durch das Laub und durch das Buschwerk. dass man dann denkt, da blinkt er nicht, das bewegt sich ganz merkwürdig und das ist letztendlich ein Auto, was blinkt und was abbiegt und das sieht dann auch ganz merkwürdig
da
aus.
Da gibt es übrigens eine Parallele zu einer Geschichte, die in der Nähe von München spielt, im Ebersberger Forst. Da soll ja an einer Landstraße auch diese berühmte Hubertuskapelle eben stehen und da soll es irgendwann vor Jahren mal zu einem Autounfall gekommen sein, da soll eine Frau ums Leben gekommen sein und die soll seitdem als weiße Frau dort im Ebersberger Forst spuken, nebst entsprechenden Lichterscheinungen, die wirklich ganz ähnlich der Erscheinung im Brieselanger Wald ist. Und da hat man eben auch das Phänomen, dass diese Lichter, die man dann irgendwie so merkwürdig verschwommen oder tanzend oder wie auch immer wahrnimmt, in Wahrheit Autoscheinwerfer sind.
Das finde ich spannend. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir gehen erstmal kurz in die Nachrichten und reden da gleich nochmal weiter, weil das will ich nochmal ganz genau wissen. Welche Geschichten gibt's noch so ums Brieselange Licht? Weil das ist ja nicht nur dieses Phänomen, sondern es gibt ja auch viele Geschichten, die sich darum ranken. Da müssen wir drüber sprechen. Und die weiße Frau, das ist auf jeden Fall auch nochmal gleich ein Thema. Sprechen wir gleich drüber. Wir sind gleich wieder zurück, ab in die Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Fritz. Die zwei Sprechstunden heute Nacht geht es um Berliner und Brandenburger Mythen. Wir haben schon gesprochen über die Sprengung des Nord-Süd-Tunnels, des S-Bahn-Tunnels in den letzten Stunden des Zweiten Weltkrieges. Gerade sind wir beim Brieselanger Licht. Und zu Gast und zugeschaltet aus Hamburg sind Alexa und Alexander Waschgau. Hallo.
Hallo.
Wir haben euch gerade hier über unsere Studio-Message in der Fritz-App hat mich gerade eine Nachricht erreicht von einem jungen Mann, gehe ich mal von aus, mit dem galanten Namen Scheißhaus-Schorsch geheim. Er hat gesagt, kannst du mir bitte nochmal sagen, wie der Podcast von den beiden heißt? Das tue ich gerne, denn er ist sehr empfehlenswert. Er heißt Hoaxilla und kommt immer so, ja, wenn es geht, wöchentlich, ne?
Ja,
nicht mehr ganz, das schaffen wir nicht mehr ganz in der Zwischenzeit jetzt, aber so oft wie möglich, also zweimal im Monat, davon kann man schon ausgehen.
Ja, auf jeden Fall hattet ihr kürzlich auch eine Folge über das Brieselanger Licht und darüber möchten wir sprechen. Du hast eben schon mal kurz angerissen, dass es ein Phänomen ist, das durchaus auch in anderen Landesteilen existent ist. Also ich habe mich dann ja auch beim Hören des Podcasts besonders über eine Geschichte, naja, was heißt gefreut? Ich mag ja so eine Geschichte, also die so ein bisschen gruselig sind und man sich so ein bisschen Angst hat über die weiße Frau, da reden wir auch noch gleich. Aber vielleicht könnt ihr mir erstmal kurz erzählen, was gibt es denn so für Legenden über dieses Licht im Brieselanger Forst? Was soll das schon gemacht haben?
Ja, also das ist das Schöne dabei. Das eine ist ja die nüchterne Erklärung, was könnte denn dieses Licht sein? Das haben wir ja vor den Nachrichten gemacht. Aber viel schöner und was man da sehr schön dann deutlich machen kann an so einem Phänomen ist dann, wie sich Geschichten darum spinnen, wenn du es denn nicht nüchtern erklären möchtest, sondern mit irgendwas Gruseligem erklären möchtest. Und da gibt es also sehr, sehr schöne Geschichten. Also eine Geschichte, die mir auch sehr gut gefällt, ist ein geheimes Wissenschaftslabor der Russen im Zweiten Weltkrieg, die also unterirdisch ein Labor eingerichtet haben im Brieselanger Wald, dort geheime Experimente gemacht haben und das Labor dann irgendwann verlassen mussten. Aber da treten immer noch Gase aus, giftige Gase, die auch so fluoreszierend sind, also leuchten, und das Brieselanger Licht sind eigentlich diese Gase aus diesem geheimen Militärlabor der Russen.
Muss man doch dazu sagen, dass ja tatsächlich dort auch Teile des Brieselanger Forsts auch russisches Sperrgebiet waren zu DDR-Zeit, ne?
Genau, also da sieht man dann auch genau, wie das funktioniert. Also es gibt einen kleinen Teil Wahrheit und dann beginnt so die Dichtung und dann hat man vielleicht mal irgendwann was von leuchtenden Gasen gehört und geheime Militärforschung haben ja alle irgendwo betrieben und dann hat man da so eine sehr schöne Erklärung. Oder aber auch sehr schön, wenn wir nicht bei der weißen Frau sind, aber ein Paar, was mit dem Motorrad in den Brieselanger Forst fährt und dann haben sie einen Motorradunfall und der Mann ist schwer verletzt, die Frau verlässt dann den Wald, um Hilfe zu holen, der Mann verstirbt, aber bis heute ist der Geist des Mannes im Brieselanger Forst unterwegs, weil er immer noch darauf wartet, dass seine Freundin zurückkommt, um ihn zu retten.
Das wow. ist eigentlich, das ist so eine ja, Sagenform, die sich eigentlich auf ganz viele Gebiete auch anwenden lässt. Das ist ja das Schöne. Also du hast da halt so eine Art Leinwand, auf der du alles malen kannst. Und je nachdem, was man da nun für Neigungen hat, kann man sich dann aussuchen, ob das kleine Mädchen ist, was da eben verstorben ist und was heute noch rumgeistert, oder der Motorradfahrer, der auf seine Geliebte wartet und da rumgeistert, oder ein Wahnsinniger, der durch den Wald streift und Menschen bedroht oder dann eben, ja, in dem Fall wahrscheinlich merkwürdige Lichtzeichen gibt oder so, anders kann man das ja dann nicht interpretieren, oder auch irgendwelche Dämonen. Es soll da auch einen Hexenkultplatz geben. Na. Und tatsächlich waren die Geisterjäger auf ihrer Untersuchung auch auf der Suche nach diesem Hexenkultplatz. Da würde mich mal persönlich interessieren, das muss ich nochmal versuchen rauszufinden, ob die den tatsächlich gefunden haben, und wenn ja, was sie da gefunden haben. Das können natürlich auch ganz normale Jugendliche oder irgendwer gewesen sein, der dann Feuer gemacht hat mal. Also ich frage mich, was dann in dem Fall auch den Hexenkultplatz ja. wirklich ausmachen würde. Aber da gibt es halt jede Menge Geschichten, und jeder kann sich sozusagen den Teil aussuchen, der ihm am besten gefällt, und den dann weiter erzählen und ausschmücken.
Lass uns mal irgendwie dieses Mädchen, was auch Klaus in dem kleinen Einspieler zu Beginn irgendwie auch gesagt hat, dieses kleine Mädchen, was ist das für eine Geschichte?
Ja, das ist, also der Geist dieses kleinen Mädchens, es findet natürlich keine Ruhe, weil das Mädchen ein schreckliches Ende genommen hat. Die Mutter soll entweder das Mädchen selber umgebracht haben, oder das Mädchen ist verschwunden und die Mutter hat es gesucht. Und das ist halt jetzt die Frage, in manchen Geschichten ist auch die Mutter eine Hexe sogar, und da sind wir dann wieder bei diesem Hexenkultplatz, und hat dann wahrscheinlich irgendwie selber eine schreckliche Tat begangen. Es gibt wohl Quellen, die sagen, dass diese Geschichte einen wahren Ursprung hat, nämlich dass tatsächlich ein 12-jähriges Mädchen in Brieselang von Russen vergewaltigt und ermordet worden ist 1945. Es kann also sein, dass diese Geschichten zumindest irgendwie so eine Inspirationsquelle hatten. Das ist aber ein Motiv, gerade so die Mutter, die auf der Suche nach ihren verlorenen Kindern ist, was man ganz, ganz häufig findet. Es gibt zum Beispiel in Südamerika und anderen Gebieten die sogenannte La Llorona. Das ist auch so ein Geist. Das ist eine Frau, die auch so in weiße Gewänder gehüllt ist, mit schwarzen, verzottelten Haaren. Eine Kindsmörderin, die eben dazu verdammt ist, weil sie natürlich nicht in den Himmel kommen kann, auf ewig herumzuwandeln und ihre Kinder zu suchen. Also das sind so Motive, die wandern natürlich auch dann.
Und ein Motiv, was immer wieder dann hineinkommt, ist ein Verstorbener oder die Angehörigen eines Verstorbenen, die, also der Schlagwort ist so unfinished business, also irgendwas ist nicht gut gelaufen und die Seele, wenn man denn diesen Begriff bemühen möchte, kann keine Ruhe finden, und das ist dann immer eine gute Erklärung dafür, warum es dann beginnt zu spuken. Und wenn dann ein 12-jähriges Mädchen gewaltsam zu Tode kommt, also entweder vom Licht in den Sumpf gelockt wird oder wie in dem Fall Elisabeth Wehr, das ist dieses Mädchen, was unter Umständen von russischen Soldaten vergewaltigt worden sein soll, dann sind das natürlich Geschichten, ein Leben, was viel zu früh beendet ist nach unserem Dafürhalten, und entweder ist dann dieses Leben, was zu früh geendet ist, nicht damit zufrieden und muss also wiederkehren, oder aber die Angehörigen kommen mit ihrer Trauer über den Verlust nicht klar, und diese Trauer über den Verlust geht dann also auch nach dem Tod noch weiter. Und das ist so ein Motiv, was, wenn man denn an Geister glaubt und an Seelen und an Spuk, ein ganz beliebtes ist. Und natürlich, wenn es denn so ein Licht in einem Forst gibt, was man sich nicht erklären kann, ist man sehr schnell bei dieser Motivik.
Ja, was gibt es da? Also das kommt ja tatsächlich immer wieder so, ne? Die trauernde Mutter, der das Kind entrissen wurde, die dann wiederkommt. Wir haben vorhin schon mal angesprochen, die weiße Frau dort in Bayern. Ich habe jetzt den Ort vergessen.
Ebersberg, genau. Der Ebersberger Forst ist das. Ja, das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Da ist es auch oft so, dass es ein Mädchen ist oder eine Frau, die bei einem Autounfall mit Fahrerflucht zu Tode gekommen ist. Sprich, sie ist irgendwo da an der Landstraße in der Nähe der Hubertuskapelle überfahren worden und spukt seitdem, und zwar aus dem Grund, ihren Mörder zu finden. Das ist ja auch ein ganz häufiges Motiv bei Spukgeschichten, dass, das kennen wir ja schon von Ghost, Nachricht von Sam, dass dann der Geist sozusagen selber das eigene Verbrechen, was an ihm begangen wurde, aufklärt. Und diese weiße Frau begibt sich dann in die Autos der vorbeifahrenden Leute da an dieser Landstraße. Und wenn man sie auf dem Rücksitz entdeckt, dann sollte man irgendwie freundlich mit ihr umgehen, vielleicht sogar anhalten. Wenn man das nicht macht, dann provoziert sie auch ganz gerne mal einen Autounfall. Also muss man dann natürlich arg vorsichtig sein. Und überhaupt ist die weiße Frau ja so ein Geist, der ja schon seit Jahrhunderten herumspukt. Sogar im Berliner Stadtschloss zu verschiedenen Gelegenheiten. Ah. Weiße Frau ist ursprünglich wohl mal eine Gräfin gewesen, die sich unglücklich verliebt hat, Kunigunde von Orlamünde. Und wie gesagt, die hat sich verliebt und dann der potenzielle Ehepartner hat gesagt, es gäbe vier Augen, die dieser Verbindung entgegenstünden. Er hat die Schwiegereltern gemeint, die potenziellen. Sie dachte, er meint ihre Kinder aus erster Ehe. Was macht die Frau? Sie bringt ihre Kinder um, um dann diese Ehe eingehen zu können. Und der Geliebte ist dann natürlich auf und davon, wollte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Und sie ist dann im wahrsten Sinne des Wortes zu Kreuze gekrochen. Sie hat dann irgendwie versucht, Buße zu tun und zum Grab ihrer Kinder irgendwie zu pilgern, ist dann aber unterwegs verstorben und spukt seitdem.
Oha, verrückt. Vielleicht nochmal ganz kurz irgendwie nochmal auf die weiße Frau dort in Bayern zurückzukommen. Das, ich meine, dann muss ich das ja auch wirklich mal bildlich vorstellen. Ne? Also das ist halt wirklich so eine kleine Landstraße, die führt halt wirklich durch einen dichten Wald. Und dann ist da plötzlich an der rechten Seite so eine kleine Kapelle. Und die ist ja mini, also man kann ja auch mal einfach mal bei Google Bildersuche das mal eingeben, da sind da viele Bilder und so. Und da leuchtet es und ich hatte das so gelesen, also wirklich, dass sie halt da steht, also kurz hinter der Kapelle dir erscheint, mitgenommen werden möchte. Und ja, also man sollte dann anhalten, weil wenn nicht, erscheint sie halt neben dir und greift dir ins Lenkrad.
Genau.
Das ist ja auch, allein wenn man sich das schon so bildlich vorstellt, ist das ja auch unfassbar beängstigend. Ist das vielleicht auch so eine selbst erfüllende Prophezeiung, dass man, wenn man durch diesen Wald fährt, dass man dann denkt, in dieser kleinen Kapelle ist Licht, obwohl es man selbst irgendwie gerade so ein bisschen angestrahlt hat oder so, weil man ja schon irgendwie so ein bisschen Angst einfach durch diesen Wald da durchfährt?
Ja, also das funktioniert ganz gut, auch wenn man das nicht wahrhaben möchte. Und das andere ist auch so eine Art selektive Wahrnehmung. Wenn ich denn die Erwartung habe, dass ich in diesem Wald etwas Ungewöhnliches sehe, bin ich eher geneigt, auch wirklich was Ungewöhnliches zu sehen. Klingt komisch, ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel, was in der Psychologie auch gut belegt ist. In dem Moment, wo meine Partnerin schwanger ist oder wenn man Frau ist, man ist selber schwanger, hat man also den Fokus der Aufmerksamkeit auf Schwangerschaft und man beginnt plötzlich überall schwangere Frauen zu sehen, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Das ist ein gutes Beispiel für selektive Wahrnehmung. Oder wenn man Hunger hat, sieht man plötzlich nur noch Restaurants oder essende Menschen, die man vorher nicht gesehen hat.
Oder es gibt halt dieses, andersrum, dieses Experiment mit dem Gorilla, ne?
Ah, ja, also, ja, mit der Basketballmannschaft, ne?
Genau.
Ja, ja, erzählt
mal. Wenn man, also es ist ein sehr, sehr schönes Experiment, was auch schier unglaublich ist. Da gibt es zwei Mannschaften von Jugendlichen, die passen sich einen Basketball zu und die eine Gruppe hat weiße T-Shirts an und die andere Gruppe hat schwarze T-Shirts an und man zeigt dann dieses Video und sagt, bitte zählt, wie oft das weiße Team sich den Ball zupasst. Und dann gucken ganz viele Menschen sich diesen Film ganz konzentriert an und zählen dann mit, wie oft der Ball gepasst wird. Und während dieses Spiels, wo der Ball gepasst wird, während dieses Videos, kommt ein Mensch im Gorilla-Kostüm ganz langsam von rechts ins Bild rein, geht zwischen diese Jugendlichen, die Basketball spielen, steht in der Mitte, winkt in die Kamera und geht dann ganz langsam wieder links raus aus dem Bild. Und man kann das einem Hörsaal von Menschen zeigen, sagen wir mal mit 100 Leuten und mit genau der Aufgabe, bitte zählt, wie oft der Basketball sich zugepasst wird. Und dann sagen die 35 Mal, einer sagt 17 Mal. Und wenn man dann fragt, und wie viele haben den Gorilla gesehen, dann heben in der Regel von 100 Leuten vielleicht 10 die Hand hoch und der Rest sagt, da war kein Gorilla. Und würden das auch bezeugen, dass sie niemals da einen Gorilla gesehen haben. Dann lässt man das Video nochmal laufen und der ist so offensichtlich zu sehen, aber er ist halt schwarz und die Aufmerksamkeit ist komplett auf nur weiße T-Shirts gerichtet und dann sieht man einfach, wie schlecht oder auch wie selektiv unsere Wahrnehmung funktionieren kann.
Das ist auch das Problem bei Zeugenaussagen.
Ich habe ihn auch nicht gesehen. Als ich, sage,
ich bin
wie
auch
war das bei euch?
Eingefallen.
Ich auch nicht.
Ja, beim ersten Mal. Völlig irre, diese Geschichte. Nun hat, das fand ich nämlich auch einen ganz interessanten Aspekt, auch bei eurer Folge über das Brise-Langer Licht, dieses Bekannte, oder die Bekanntheit dieses Phänomens ja durchaus auch Folgen für diesen Forst, ne, der sehr natürlich und sehr diesseitig ist. Ne?
Ja, also das Problem, was jetzt man langsam hat, ist, dass dadurch, dass immer mehr Menschen das ganz spannend finden und sagen, ich will dem vielleicht selber sogar auf den Grund gehen, was mit dem Brise-Langer Licht auf sich hat, sich also jetzt wirklich große Mengen von Menschen des Nächtens in den Brise-Langer Forst schlagen. Und das hat Auswirkungen zum einen natürlich auf die Flora. Das heißt, da werden Bäume kaputt gemacht und das Gehölz wird niedergetreten. Und zum Zweiten ist es so, dass das Wild im Brise-Langer Forst massiv gestört wird. Und der Wildbestand ist seit einigen Jahren rückläufig. Und die Verantwortlichen, die dafür zuständig sind, haben so ein bisschen Sorge darum, dass dieser Brise-Langer Lichttourismus in letzter Konsequenz diesem Waldgebiet schadet. Denn man möchte natürlich Waldgebiete, wenn eben möglich, natürlich erhalten. Und wenn dann ständig irgendwelche Leute nachts mit Taschenlampen da durch den Wald laufen, das Wild stören, dann ist das schon ziemlich schlecht für das natürliche Waldgebiet.
Wir würden natürlich auch gerne mit euch sprechen. Wart ihr vielleicht schon mal im Brise-Langer Forst oder habt ihr vielleicht sogar das Brise-Lange Licht schon mal gesehen? Also habt ihr euch das mal angeguckt? Wart ihr schon mal da? Was war das für ein Gefühl? Würden wir uns freuen, wenn ihr durchklingelt, weil natürlich die Leitungen sind immer noch offen. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu uns ins Studio. Natürlich könnt ihr auch die Fritz-Studio-Message in der Fritz-App benutzen. Das hat Denise gerade gemacht, aber sie hat geschrieben, zum Glück sitze ich gerade nicht alleine im Auto. Wahrscheinlich haben wir jetzt doch...
Vielleicht hat sie die weiße Frau neben sich sitzen.
Oh, oh.
Oh Gott, das wollen wir ihr nicht wünschen. Oder sie hat angehalten und sie ist dann ganz nett und verschwindet wieder von ganz alleine. Das wäre ja schön. Ich kann euch jetzt mal einen jungen Mann vorstellen, der auf jeden Fall schon mal bei Brise-Langer Licht war. Ich bin heute wieder auf dieses wundervolle Tondokument gestoßen. Und zwar mein Kollege Max Ulrich hat auch gerade vor ein paar Stunden gerade mein Fritz moderiert. Und der war vor knapp 2 Jahren zu Halloween hatten wir schon mal so eine Serie gemacht, die nannte sich Orte der Angst. Und wir haben Max dort halt zu allen möglichen Orten geschickt, die halt so Sagen umwoben sind, ne, wo es halt Legenden drum gibt und unter anderem auch in den Brise-Langer Forst. Und das war tatsächlich seine letzte Station. Er hat das alles über den Tag gemacht und so bei Tageslicht ist sowas ja eine easy Nummer. Ne? Mhm. Aber das war seine letzte Schalte und die war um 18.40 Uhr, glaube ich. Und kann man sich ja vorstellen, dass Ende Oktober es dann nicht mehr so hell ist. Und Max ist wirklich mit so einem kleinen Funkmikrofon, der Übertragungswagen stand vor dem Forst und Max ist mit so einem Funkmikrofon, das eine unfassbare Reichweite hat, da kann man irgendwie einen Kilometer weit mitlaufen, ist in diesen Wald reingegangen. Und ich hatte ihn halt schon auf den Kopfhörern, bevor er dann seine Schalte dort abgesetzt hat. Und ich habe gedacht, meine Güte, was ist mit diesem Mann los? Der hat ja richtig Angst. Und ich habe dann mal gebeten, das doch mal mitzuschneiden, obwohl Max das nicht wusste. Ich will euch das mal vorspielen, wie Max sich auf der Suche nach dem Brise-Langer Licht gefühlt hat.
Ja, das muss ich auch ja nicht stellen, das kommt ganz von alleine. Wer hat sich denn diesen Scheiß ausgedacht? Boah, ey. Ja. Hallo? Hallo? Sabrina? Wir sind doch tatsächlich in die Straße reingefahren, wo Friedhof dran stand. Das ist so eine Mischung aus beiden. Oh, was ist denn das? Boah, ey. Oh Mann, ey, aber es war wirklich nicht gespielt. Ich gehe jetzt mal zurück zum Übertragungswagen.
Seien wir ehrlich, ich glaube, ich hätte mich genauso gefühlt. Oh, Mann, oh Gott, der tat mir richtig leid. Wie gesagt, das war alles Outtakes, ne? Das war nicht im Radio. Okay. Also, naja, nachher dann schon, weil wir es natürlich schon mal gespielt haben.
Aber, ich bewundere den Mut, ja.
Muss aber auch sagen, ich hatte auch im Dunkeln wirklich Angst. Jetzt ist am Telefon Franzi. Franzi ist 25, kommt aus Treuenbrietzen. Hallo.
Hallo.
Kann ich euch mal vorstellen, Franzi, Alexa. Franzi, Alexander, hallo.
Hallo.
Franzi, und du rufst an wegen des Brieselanger Lichts.
Ja, also wir waren schon mal da. Also wir waren schon öfter mal dort und haben es halt auch schon mal gesehen, dieses sogenannte Brieselanger Licht.
Welche Farbe hat's? Welche Farbe hat's?
Wir hatten ein weißes gesehen und kurz danach ein rotes. Und als das rote kam, sind wir dann abgehauen, weil wir die Sage kennen, dass wenn man das rote Licht sieht, sollte man da sich wegbewegen.
Aha, also gibt es eine gute Farbe und eine schlechte Farbe?
Ja, die helle Farbe ist halt die gute Farbe und die schlechte, also die rote ist angeblich, also wir kennen die Geschichte mit dem Verrückten, der dann da rummordet quasi. Dann.
Hat sich das irgendwie bewegt, das Licht?
Bewegt, also wir waren ein bisschen verwirrt quasi, weil wir hatten da welche getroffen und die meinten, wir sind ja mit Auto reingefahren. Und die meinten, wir sollen uns an die Kreuzung stellen und dann halt aufblenden, dreimal in diese eine Gasse rein, in diese eine Kreuzung. Und das haben wir dann auch gemacht und sollten dann halt warten. Und auf einmal kam dann halt so ein Licht, das war aber nicht so wie so ein Taschenlampenlicht oder so, sondern das war dann auf einmal näher, auf einmal war es wieder weiter weg und dann war es wieder näher. Das war so unbeschreiblich, also man konnte halt nicht wirklich, also schon hatte man Angst. Mhm. Aber
auf welcher Höhe war das Licht? Kannst du das ungefähr sagen?
Mal war es ein bisschen höher, so Richtung seine Bäume so ein bisschen so, vielleicht 2 Meter hoch. Manchmal war es dann aber auch genau an der Fußwurzel, also unten an der Baumwurzel. Also das war so, was man sich jetzt nicht erklären konnte. So ein Auto, nee, irgendjemand anders mit der Taschenlampe, nee, weil man hat ja nichts gesehen weiter. Sonst hätte man ja irgendwo gesehen, ah, von da hinten kommt Licht oder so. Mhm. Das war so unwillkürlich, also.
Und war das, dass es an war und dann wieder ausging oder war das die ganze Zeit an und ist gewandert?
Nee, das war. Ich muss noch fragen, Franzi, war das weg? Ich habe noch eine Freundin neben mir, war das denn weg oder war das so? Aber das war nicht so die ganze Zeit, das war nur kurzzeitig dann immer, ne? Dass es da war, dann war es wieder weg. Und dann war es wieder da.
Okay.
Ja, wir sitzen hier beide, weil wir das Thema jetzt gehört hatten.
Wie lange ist das ungefähr her? Weißt du das noch so?
Das ist bestimmt jetzt schon 2 oder 3 Jahre her.
Mhm.
Nee, 3. 3 Jahre, ich der Meinung.
Was wolltet ihr dort?
Na, wir sind halt hingefahren, weil Freunde meinten, die waren schon ganz oft da und so.
Also ihr seid wegen des Lichts auch tatsächlich hingefahren?
Ja, wegen dem Licht.
Ja.
Ja, weil man muss ja mal gucken, ob das so stimmt oder nicht stimmt.
Ja.
Und wir sind dann aber später dann auch ganz oft immer da gewesen, da haben wir es aber nicht gesehen. Also wir dann im Endeffekt ja dann irgendwann nur spazieren gegangen durch den Wald nachts, mehrere Stunden lang.
Mhm.
Aber da hatten wir nichts gesehen, außer Rehe.
Okay.
oder Berliner. Wir hatten auch mal Berliner kennengelernt, die irgendwie von der Filmuni sind und die wollten Film drehen.
Ah.
Warum auch immer. Also die hatten wir auch mal kennengelernt.
Na, warum auch immer, das kann ich dir sagen. Wegen der Stimmung dort im Wald.
Ich hatte dann noch hinterhergerufen, wenn sie Hilfe brauchen, ich halte die Kamera. Das haben sie ganz falsch verstanden. Ja, aber nee, ansonsten sind wir damals in nur der Spaziergang um irgendwelche, manchmal hat man ja ganz nette Leute da kennengelernt.
Und bist du davon überzeugt, dass es etwas Übernatürliches war, was du gesehen hast? Oder sagst du, ich kann mir nur nicht erklären, was es war?
Ich kann es mir nicht erklären. Also ich da glaube ich eher mehr an die Detailstätten-Mythen als an das Brieselanger Licht jetzt. Also
reden wir übrigens auch noch drüber. Mhm. Da kannst du einfach mal dranbleiben.
Ja, ich bleib einfach mal dran.
Ja. Ja, spannend. Das ist ganz interessant. Also jetzt müssen wir natürlich, das würde wahrscheinlich den Rahmen der Sendung sprengen, aber natürlich dann mal ganz genau nachfragen und noch ein bisschen mehr in die Details gehen. Was halt schade ist, ist dann, wenn es 3 Jahre her ist, dass es schon ein bisschen länger her ist, weil wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Erinnerung dann auch nicht so gut ist. Also das, du merkst ja selber gerade, dass du auch nachfragst. Das ist halt schade. Wenn das immer ganz frisch ist, kann man es natürlich besser protokollieren und aufzeichnen, aber
ja,
trotzdem sehr spannend.
Ein Moment mal, mein Hintergrund, ich spiele noch mein Radio im Handy. Ein Moment mal, das ist irgendwie gerade verstanden.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ich muss mal irgendwie ausschalten. Jetzt.
Ja. Ja, aber mit der. Aber ist das so ein Kick irgendwie, den du jetzt auch irgendwie nochmal suchen würdest? Oder hat dich tatsächlich die Tatsache, dass du dieses Licht dort gesehen hast und du es dir nicht erklären kannst, dass es sich irgendwie für dich irgendwie komisch bewegt hat und so, dass du da jetzt sagst, okay, reicht. War eine blöde Idee oder meinst du?
Nö, ich würde immer wieder hinfahren. Ja? Das Ding ist, wir finden keine Gruppe, mit der wir mal hinfahren könnten.
Weil alle Angst haben, oder?
Nee, weil, naja, manchmal zeitlich dann halt oder halt Freunde mit Kinder oder so und dann passt das immer zeitlich alles nicht so. Aber ich würde definitiv da auch immer wieder hinfahren.
Ich glaube, wir müssen da auch mal hinfahren.
Ja.
Aber bloß aufpassen vom Ordnungsamt.
Ja, genau. Hallo, ja, nicht den Fehler machen, vor dem wir selber gewarnt haben.
Ja, ja, genau.
Wieso, was? Also, dass man dort nicht so einfach rumlaufen sollte? Oder ja, genau. Gibt es da jetzt inzwischen schon ein Verbot? Oder?
Na, man darf nicht mit dem Auto rauffahren.
Ah, okay.
Mit dem Auto darf man nicht ins Forstgebiet rein, also man muss halt zu Fuß.
Ja, gut.
Da sagen sie nichts.
Das ist klar, aber hoffentlich ja, ist das ja normal, ne?
Ja, aber es ist halt auch so, also wir können jetzt nicht sagen, ja, das war jetzt irgendwie der und der Grund und wir haben jetzt die und die Erklärung dafür. Das ist natürlich wahnsinnig schwer im Nachhinein irgendwie zu rekonstruieren und es ist auch ganz klar, dass wir da irgendwie nicht ja auf alles eine Antwort haben oder auch gar nicht bieten wollen, weil es auch einfach erstmal spannend ist, sich diese Geschichten anzuhören. Und dann zu sammeln und mal zu gucken, zum Beispiel, gibt es da immer ein bestimmtes Muster, läuft das immer gleich ab? Auch das kann sehr interessant sein und vielleicht eine Möglichkeit, doch ein bisschen mehr rauszufinden.
Was ich habe natürlich eine Hypothese von dem, was du erzählt hast, was es gewesen sein könnte. Nämlich, wenn das jemand ist, der eine Taschenlampe tatsächlich gehabt hat, was mir so gerade vorgeschwebt hat, weil du gesagt hast, es war mal an, war nicht an, war dann auch mal in Bodennähe, dann war es wieder etwas höher, dass jemand tatsächlich eine Taschenlampe in der Hand gehabt hat und dem ist was runtergefallen und dann hat er was gesucht.
Und nee, dann, nein? Entschuldigung, aber so nicht? Nee, also sowas nicht. Das, man sieht ja, wenn irgendwo einer hinten mit einer Taschenlampe steht und leuchten würde. Also
das ist
ja wieder diese Wahrnehmungssache. Ja. Ne?
Genau, das ist sehr spannend, ist weil ja, war es denn, genau, Uhrzeit nochmal, wie spät war es denn?
Wie spät? Muss ich überlegen. Danach sind wir nämlich nach Heistetten gefahren, das weiß ich noch. Mhm. Das war aber auch so Mitternacht rum irgendwann.
Also schon richtig dunkel, ne?
Es war schon wirklich arschdunkel, ja. Aber das war kein wirkliches, so richtiges Knalllicht jetzt, so wie man es jetzt so kennt von der Taschenlampe, dieser knallhelle Lichtpunkt, so ein Kegel, sondern es war jetzt eher schon so ein bisschen verschleiert, verschwommen eher so. Also das wüsste ich nicht, wie man das hinkriegen sollte.
Habt ihr mal getestet in einem Waldgebiet, das ist jetzt so der wissenschaftliche Ansatz, zu sagen, 12 Uhr in einem Waldgebiet, wo vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit, jetzt müssen wir noch die Jahreszeit wissen, wann ihr da wart, ob das eher Sommer war oder eher Sommer. Im Herbst? Im Sommer. Mhm. Okay, dann schließt sich mal Nebel aus an der Stelle, dass Nebel in der Luft lag, aber trotzdem über eine große Distanz in einem Wald. Das mal einfach mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn jemand mit der Taschenlampe was sucht. Denn was du nicht hast, ist, wenn die Taschenlampe vor dem Körper ist, dessen der leuchtet. Siehst du, die Person, die leuchtet gar nicht mehr.
Es kommt ja auch drauf an, wie die Entfernung ist, ne? Und die Entfernung gerade im Dunkeln lassen sich natürlich auch super schwer einschätzen.
Ich will dir das gar nicht ausreden. Ja. Ich überlege nur jetzt mal gerade, ich finde das natürlich hochspannend. Ich überlege nur gerade, was es gewesen sein könnte. Und was ganz fies ist, sind die Taschenlampen inzwischen, die an den Handys dran sind, weil die ganz furchtbar merkwürdiges Licht machen im Dunkeln.
Ja, aber was auch komisch war, war, dass wir dann, das Gewitter ist so schön hier heute, dass wir aber im Rückspiegel dann, also von hinten kam ja das rote Licht, aber das hätte sich ja erklären können durch ein Auto, was hinter uns fährt und bremst. Da war aber auch kein Auto, was gebremst hätte, weil hinter uns war ja keine Fahrbahn.
Ja, also für das rote Licht habe ich jetzt gerade spontan keine Erklärung, da hast du recht. Mhm.
Und das war dann der Moment ja das, was uns ja dann wirklich Gedanken gemacht hat, wo wir dann auch abgehauen sind.
Wobei ich mich da frage, warum sollte das rote Licht gefährlich sein? Aber das ist dann wahrscheinlich einfach die Geschichte, die dann sagt, wenn es rote Licht angeht, dann...
Ja. Naja, rot leuchtende Augen, dämonisch und so weiter. Mhm. Ist natürlich klar, dass das dann eher so die Motivik ist.
Genau. Ja.
Okay.
Ja, das kann sein.
Franzi, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich würde tatsächlich mir sehr, sehr wünschen, wenn du irgendwie kurz noch dran bleibst, denn es soll jetzt in der nächsten halben Stunde tatsächlich um die Ereignisse rund um die Belitzer Heilstätten gehen. Und wenn du schon mal da warst, würden wir uns freuen, wenn du da auch noch ein bisschen was zu sagst. Bleib einfach noch kurz dran.
Ja.
Und ich erzähle in der Zeit, oder ich lasse erzählen von dieser netten Dame, wie diese Sendung hier heißt. Fritz. Blue Moon. Mein Name ist Matti Zachau und ich mache diese Sendung nicht alleine. Diesen Legenden und Urban Myths Blue Moon mit Geschichten aus Berlin und Brandenburg, sondern ich habe zu Gast immer noch in Hamburg sitzen sie im Studio und per Leitung zugeschaltet, was die Technik nicht alles möglich macht. Alexa und Alexander Waschkau.
Hi.
Hallo,
hallo. Die
guten Abend.
Beiden betreiben den Hoaxilla-Podcast, wo sie versuchen, ja, urbane Legenden, Mythen wissenschaftlich skeptisch auf den Grund zu gehen. Und auch eine Geschichte, die Alexa irgendwie in der Vorbereitung doch sehr angetan hat, war die Geschichte von den Beelitzer Heilstätten, richtig?
Genau, das ist eine Lungenklinik, in der es spuken soll, eine ehemalige, jetzt leerstehende.
Und was da passiert ist, genau. Das erzählt euch auch wieder mein Kollege Klaus Schwartau.
In Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark entstand vor fast 120 Jahren einer der größten Krankenhauskomplexe im Berliner Umland, die Beelitzer Heilstätten. In den Sanatorien waren schon einige bekannte Patienten untergebracht. Im Ersten Weltkrieg der noch unbedeutende Gefreite Adolf Hitler, mehr als 80 Jahre später der Leberkrebspatient Erich Honecker. Das einsame, weitläufige Areal hat auch in den letzten 25 Jahren Schreckliches gesehen. 1991 geschah nur ein paar hundert Meter von den Heilstätten entfernt ein grausamer Doppelmord. Eine 34-jährige Ehefrau eines russischen Arztes der Klinik wurde gemeinsam mit ihrem 3 Monate alten Baby umgebracht. 2008 tötete ein Fotograf, als er Fotos in den Heilstätten machte, sein Modell. Seit 2002 verfallen die alten großen Gemäuer der Beelitzer Heilstätten und sind nachts kein Ort, an dem ihr sicher sein könnt, alleine zu sein.
Das ist wohl wahr, denn die Beelitzer Heilstätten sind auch wirklich ein sehr, sehr beliebtes Fotomotiv. Also man kann wirklich mal bei Instagram gucken. Es gibt viele, viele Leute, die dort irgendwie hinfahren und sich in den Ruinen Fotos machen. Das machen sie normalerweise natürlich im Hellen. Wir haben jetzt diese beiden Morde schon angesprochen bekommen von Klaus. Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen nochmal ausweiten, was ist da passiert?
Ja, also der Doppelmord ist ja eigentlich ein Doppelmord im Rahmen einer Mordserie sogar rund um die Beelitzer Heilstätten. Da gab es dann ja, so hat ihn die Presse genannt, den Rosa Riesen, einen Serienmörder, der insgesamt 6 Morde begangen hat. 6 Frauen sind ihm zum Opfer gefallen, die er ja vergewaltigt hat zum Teil und ermordet hat. Man hat den Täter auch verhaftet und er ist dann auch verurteilt worden und sitzt nach wie vor im Gefängnis letztendlich, beziehungsweise ist in einer psychiatrischen Anstalt in der Forensik heute. Und das bietet natürlich schon mal eine gute Grundlage für Gruselgeschichten, wenn also ein Serienmörder da sein Unwesen getrieben hat, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, bei aller Ernsthaftigkeit. Und das zweite eben dann 2008 nochmal dieser Mord. Davon muss man mal ausgehen. Der Täter sagt bis heute, dass es eher ein Unfall gewesen ist. Da ging es um, sagen wir mal, sadomasochistische Sexpraktiken, die dann nach seinen Aussagen schiefgelaufen sind. Das hat das Gericht aber anders gesehen, sitzt auch in Haft. Und das ist schon mal per se, gibt das Stoff für gruselige Geschichten. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es sich eben um ein riesiges Areal handelt und um ein Krankenhaus handelt, was ja auch ein Ort von Leid sowieso ist.
Ja, gerade eine Lungenklinik. Also Tuberkulose ist ja auch so eine Krankheit, die durchaus in der Literatur auch eine große Rolle spielte. Man denke nur an den Zauberberg und hat natürlich auch immer so diese Form des Dahinsiechens, was man vielleicht früher auch nicht wirklich erklären konnte. Das war eine Krankheit, die wirklich als Epidemie im Prinzip schon aufgetreten ist, der man nicht Herr werden konnte. Und deswegen hat man ja diese großen Lungenkliniken überhaupt gebaut. Und da fragt man sich dann immer, was für Leid diese Wände wohl gesehen haben mögen. Und wenn man sich das dann vor Augen führt, dann wundert es einen nicht mehr so sehr, wenn es dann hinterher auch spuken soll dort. Das hat man zum Beispiel auch beim Waverly Hills, bei der Waverly Hills Klinik in Kentucky. Und das ist auch so ein Ort, der ist heute in Privatbesitz. Das Ehepaar, was das leitet, die bieten auch so Gruseltouren an. Das ist eben auch so eine ehemalige Tuberkuloseklinik, wo eben fast in jedem Raum irgendwie ein Geist umgehen soll. Und es ist auch ganz interessant, dass wir eben hier in Deutschland mit diesem Gebäude so eine Art Pendant dazu haben.
Es ist auch untertunnelt, das Gebiet. Kilometerlange Tunnel unter der Erde. Das bietet auch mal Raum dafür, dass es also viel Raum gibt, wo gespukt werden kann und viel Raum und Leinwand für Geschichten. Und vielleicht, was interessant in dem Zusammenhang ist, ist, Alexa hat mit einem befreundeten Psychologen aus dem Ruhrgebiet zusammen vor einiger Zeit ein Buch über die Geisterjäger in Deutschland geschrieben, über die Ghost Hunter. Da gibt es nämlich einige in Deutschland und wir wissen davon, dass verschiedene Gruppen sowohl im Brieselanger Forst waren, als auch schon bei den Bedelzer Heilstätten auf sogenannten paranormalen Untersuchungen waren, also da geschaut haben, gibt es da übernatürliche Phänomene. Und Sebastian, Alexas Co-Autor, der ist Psychologe, so wie ich, der wollte mal bei sich zu Hause in seinem Büro eine paranormale Untersuchung machen. Und er glaubt überhaupt gar nicht an Geister und er glaubt nicht an übernatürliche Phänomene, hat aber all das gemacht, was man bei so einer paranormalen Untersuchung machen würde. Das heißt, er hat Temperaturmessfühler aufgestellt, er hat mit einer Kamera Sachen gefilmt, er hat dann mit einem Tonbandgerät oder einem digitalen Aufnahmegerät mal einen Wasserstrahl aufgenommen. Das macht man, weil man meint, in dem Rauschen dieses Wasserstrahls dann vielleicht Stimmen aus dem Jenseits hören zu können. Alternativ dazu kann man das mit einem rauschenden Radio auch machen. Und was interessant ist, obwohl er an nichts glaubt aus diesem Bereich, im Rahmen dieser paranormalen Untersuchung, die er gemacht hat, und in seinem Büro hat es nie gespukt, die emotionale Aufgeregtheit sowohl von ihm als auch von seinen Mitarbeiterinnen deutlich angestiegen ist. Und plötzlich haben sie Dinge in einem Wasserstrahl gehört. Und plötzlich hat das Radio ganz komische Geräusche gemacht, beziehungsweise das Radio, was immer ging, ging dann plötzlich nicht mehr. Warum geht das Radio jetzt nicht mehr? Dann war plötzlich die Batterie in der Kamera, mit der er ein Foto machen wollte, leer. Und die hatte er aber frisch eingelegt. Warum ist jetzt plötzlich eine Batterie leer? Und alles so ganz Kleinigkeiten wurden plötzlich ganz wichtig. Und es wurde einfach ganz, ganz gruselig mit einem Mal. Warum erzähle ich das? Wenn man die Grunderwartung hat, oder selbst wenn man die Grunderwartung nicht hat, dass etwas Gruseliges passiert, kann man sich selber in so einen emotionalen Zustand bringen und dann ist man einfach empfänglicher für solche Dinge. Und das hat einfach was damit zu tun, dass wir sehr emotionale Wesen sind und dass wir immer dann, wenn etwas uneindeutig ist, wir versuchen, etwas Uneindeutiges zu interpretieren und immer die Grundverfassung, in der man sich befindet, ist dann auch schlachtgebend dafür, wie man etwas interpretiert. Und wenn man in der Erwartung ist, ich sehe jetzt einen Geist oder ich höre einen Geist, wird man auch geneigter sein, diesen Geist zu hören, ohne dass man verrückt ist, ein Spinner ist oder sonst irgendwie ist.
Franzi? Hast du dort einen Geist gesehen in den Belitzer Heilstätten? Ich muss mal ganz kurz auch nochmal sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass viele von euch da draußen da auch schon mal hingefahren sind, um dort irgendwie ein paar Selfies zu knipsen und dann ein bisschen rumzulaufen. Klingelt gerne mal durch, 0331 70 97 110, würden wir uns gerne mal anhören, wie ihr euch da gefühlt habt. Und Franzi, ihr wart ja nun wirklich nur nachts da. Wie ist es da? Erzähl mal, beschreib uns das mal.
Tag ist genauso gut, also ob nachts oder Tag. Aber nachts, also das Ding ist einfach heutzutage, jetzt wenn man jetzt noch hinfährt, ist ja heutzutage da eher mehr Vandalismus und gestörte Menschen, als dass man überhaupt noch irgendwas von den wirklichen Heilstätten mitbekommt. Mhm. Aber damals zum Beispiel, vor ein paar Jahren war das halt dann auch noch, dass man da nicht, alle reden hier rein, Mensch. Aber dass man das da halt noch ein bisschen anders wahrnimmt, dass man da halt auch ein bisschen, wie vorhin noch gesagt, dass man sensibler da rangeht. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob Frauen da jetzt ängstlicher sind als Männer in dem Sinne auch.
Das würde ich gar nicht sagen.
Aber, also, ich habe mich ja schon erschrocken, wenn hinter mir einer über eine Scherbe gerutscht ist, aus Versehen. Da bin ich ja schon ausgeflippt. Ja, aber ich habe wirklich nie jetzt so vor mir einen Geist gesehen, so wie man das sich vorstellt, dass es ein Geist sein könnte. Ich hatte nur mal auf einer Kamera ein Bild halt, was ich irgendwie nicht erklären konnte, warum da so ein riesen Schatten drauf ist auf einmal. So eine verschwommene Gestalt, naja, was Verschwommenes halt, so ein heller Lichtpunkt war. Aber es kann auch sein, vielleicht von Staub oder so, wenn man es jetzt mal wieder, ne, versucht irgendwie zu erklären. Genau. aber ansonsten...
Da hatte ich mal ein ganz tolles Bild. Aber das konnte ich tatsächlich erklären. Ich war in Paris mal in diesen Katakombs. In diesen, ja, also diese, ja, im Grunde dieses Massengrab, ne? Kann man ja sagen, was da unter der Erde durchgeht. Das ist ja unfassbar beeindruckend, weil da ja wirklich Knochenberge liegen. Und man durfte dort ja eigentlich nicht knipsen. Ich habe mich so ein bisschen von der Gruppe irgendwie gelöst und habe dann ein Selfie gemacht. Ich war alleine dort unterwegs. Und hab irgendwie mit dem Nachtmodus irgendwie rumgespielt und hab dann die Kamera hingestellt und wollte halt so ein Selfie dann von mir machen, irgendwie mit Zeitauslöser. Und es blitzte halt einmal. Und was ich dann nicht wusste in diesem Nachtmodus, es blitzt ja zweimal. Es fokussiert dann ja und blitzt dann nochmal. In dem Moment bin ich halt auf die Kamera zugegangen und greife gerade nach der Kamera und dann blitzt es nochmal. Und als dieses Bild dann, als ich mir das dann angeguckt habe, dachte ich, guck nicht richtig, weil man sieht mich dort hinten stehen und sieht mich so als Geist durchsichtig nach diesem Bild greifen. Spooky. Richtig schlimm. Ich habe bloß blöderweise diesen USB-Stick mit den Paris-Fotos habe ich leider vermüllt.
Oh nein, das
ist total ärgerlich.
aber ich würde gerne noch mal Franzi gerade fragen. Das war aber gruselig, also du hast jetzt keine Geisterwahrnehmung da gehabt, aber es war schon sehr spooky da in den Bedelzer Hallstätten, als ihr da wart.
Mein Kollege fragt gerade, ob er auch was dazu sagen darf.
Ja, bitte immer ran. Ja, klar. Aber vielleicht antwortest du noch kurz.
Was?
Oder vielleicht antwortest du noch kurz auf Alexanders Frage.
Welche?
wie das denn war? Also was, ob sehr gruselig war und ob du irgendwas ganz Ungewöhnliches da gesehen hast? Oder gespürt?
Gespürt, ja, definitiv an den OP-Sälen. Also habe ich ja vorhin auch schon, weil wir vorhin kurz mit hier schon drüber geredet hatten, dieser Gang hinten, dieses U quasi, diese OP-Säle lang, da ist eine richtig bedrückende Atmosphäre, finde ich. Also ich habe mich da sehr unwohl gefühlt und bin so schnell wie möglich auch wieder aus diesen Gängen rausgegangen. Also ich fand es nicht gut da drinnen. Also ich hatte ein schlechtes Gefühl.
Mhm.
Im Gegensatz zum jetzt, wenn man draußen ist, ist alles total in Ordnung, aber so Chirurgie ist wirklich echt komisch. Also
das erinnert mich an diesen Film hier, Nightwatch.
Ja, genau. Ist klar. Aber das ist ganz oft so, also wenn man sich, also die Geisterjäger, wenn die irgendwo hingehen und so eine Untersuchung machen, die fertigen hinterher auch immer einen Bericht an. Und natürlich machen die da irgendwie so Temperaturmessungen und ein paar andere Dinge, die Alexander vorhin auch schon beschrieben hat. Aber wenn man dann hinterher den Bericht liest, dann hat man eben nicht nur diese Daten, die da erhoben werden und die Fotos, die da gemacht werden, sondern auch immer so ganz subjektive Wahrnehmungen. Und ganz oft sind diese vermeintlichen Spukbegegnungen dann eher so auf der gefühlsmäßigen Ebene. Das heißt also, als ich den Raum betreten habe, hatte ich plötzlich furchtbare Angst oder ich hatte plötzlich das Gefühl, jemand steht direkt hinter mir, obwohl da niemand war. Also das ist etwas, was man ganz oft in dem Zusammenhang findet. Und dann ist eben die Frage, ob sich dafür eben so eine gruppendynamische Erklärung findet, eine psychologische oder eben so aus dieser Erwartungshaltung heraus das erklärt werden kann oder ob man da eben tatsächlich was Übernatürliches bemerkt hat.
Ich fühle mich sowieso übrigens in Krankenhäusern immer unwohl, egal ob die Spuken sind.
Wenn man da sein muss, dann ist das logisch.
Ja. Eine kleine Randnotiz übrigens, in meinem Heimatort, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, um da keine Geisterjäger auf den Plan zu rufen, gibt es eine Klinik am Waldrand. Ich glaube, die ist gebaut worden, ich will es nicht lügen, ich würde es schätzen in den 70ern oder so. Und die ist vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, Hals über Kopf verlassen worden und zwar so schnell aufgegeben worden, dass die komplette Einrichtung drin gelassen haben. Alles komplett, wie es war. Und seitdem steht das da halt irgendwie am Waldrand, dieses Gebäude. Und es hat ein paar Jahre gedauert und schon kamen so die ersten Geschichten auf von irgendwelchen rotäugigen Buckligen, die da herumspuken sollten und merkwürdigen Lichtern, die man dann nachts auf dem Gelände sieht. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, natürlich sieht man da nachts mal Lichter an diesem und in diesem Gebäude, weil da die Wach- und Schließgesellschaft immer lang geht und dann irgendwie guckt, dass da keine Vandalen einbrechen und das Gebäude zerstören. Also manchmal kann halt auch sowas eine Erklärung sein.
Ja. Gut, Franzi. Ich bedanke mich herzlich für deinen Anruf. War sehr interessant, dass wir gleich zwei Phänomene mit dir machen konnten. Und jetzt kannst du uns immer an deinen Kumpel weitergeben. Das ist wer?
Ja, ich gebe weiter. Ja. Das ist der David.
Hi.
Ja.
Hi. David, hi.
Sei grüßt, Meister.
Hallo. Und du warst auch Belitz in den Heilstätten auch dort unterwegs.
Ja, mein Kumpel hat das vor 8 Jahren mal im Internet gefunden, da war da noch gar nichts los, außer die Belitzer-Jugend vielleicht. Da waren wir, denke ich mal, ein halbes Jahr, glaube ich, jedes Wochenende, Freitag und Samstag Nacht. Auch tagsüber haben wir
uns wegen der Atmosphäre oder weil man da vielleicht ein paar erlaubte oder nicht erlaubte Drogen irgendwie rauchen konnte?
Nee, ja nicht, wegen der Atmosphäre mit dem Kino, da war noch nichts kaputt, ja. Nur
ja.
Bis auf 1, 2 Graffitis an der Wand und so, wir haben da Sauerkraut, Fässer gefunden, Rotkohl, das hätte man sich ja noch fressen können alles. Und auf jeden Fall haben wir dann mitbekommen, dass da auch noch andere sind außer wir. Das hat sich dann irgendwie rumgesprochen über die Jahre. Und da haben wir selber Geist gespielt, ja.
Oh, echt?
Okay.
Das ist interessant. Lustig,
weil wir haben uns Bundeswehrsachen besorgt, haben im Gras gelegen, haben mit Gras gepfiffen, haben Teelichter an dem Fenster aufgestellt, sind mit Teen Apple um das Haus gerannt, haben die reingeworfen, wo die drinnen waren.
Seid ihr fiese Ratten. Und das ist dann aber auch eine gute Erklärung für Geistererscheinungen natürlich dann, ne? Also ohne dass es übernatürlich sein muss.
Mit dieser Bundeswehrkleidung und Skimasken, was wir da auf hatten, wir sind wirklich nie aufgeflogen. Und Leute sind an uns 3 Meter durchs Gras an uns vorbeigelaufen und haben uns nicht gesehen, und das ist des Öfteren passiert. Oh.
Aber das ist ja, wie oft habt ihr das gemacht?
Oh.
War so wöchentlicher Sport, ja?
Ja, so alle 3 Wochen.
Das ist ja.
Okay, und damit wäre das dann auch aufgeklärt, alles klar.
So, da können wir wahrscheinlich die Hälfte aller Forenbeiträge im Internet, die von Geistererscheinungen an den Belitzer Heilstätten sprechen, kann man jetzt wahrscheinlich mit euch erklären.
Aber ich sage mal, ist schon, wenn du da in der 2. Etage oder 3. Etage stehst, die Treppe war schon eingefallen, du stehst da am Ende von dem Haus und denkst, du stehst im Wald, weil da schon Bäume gewachsen sind und so.
Ja.
Das war
ja.
Das, was uns da auch immer wieder hingelockt hat. Du hast da jedes Mal irgendwie was Neues gesehen.
Das ist ja auch kaum noch ein Fenster heil, ne?
Wir haben selbst die Frau gesehen, die da vergewaltigt wurde oder auch nicht, die da Fotos geschossen hat und da gestorben ist.
Ach, da wart ihr auch da?
Ja, wir haben die durch Zufall, wir sind da am Tag durchgeschlichen und ein Kumpel ist die Treppe hoch, guckt da drinnen in den Raum, da wird war eine bildhübsche Frau, hat sich da von dem Typen fotografieren lassen und 3 Tage später liest sie in der Zeitung, dass sie tot ist.
Oh.
Oh Mann.
Oh ja.
Das hätte bei mir eine ganze Menge ausgelöst. Also ich glaube, hätte Schwierigkeiten gehabt, mich dort nochmal hinzubegeben. So.
Und sag mal, wo wir mit das erste Mal so da waren, da hat man die ganzen OP-Türen, die stehen immer gleich offen.
Ja.
Und wir haben die alle zugemacht oder rangemacht und eine Stunde später waren die wieder alle so da. Also ich bin der Meinung, da waren genauso ein Typen wie wir, die alle wieder aufgemacht haben.
Ja.
Weil war ein anderer Teig da nie erlebt. Wir sind so durch den Keller gegangen, alle. Ah. Und du hast ja nicht mal eine Ratte getroffen.
Stimmt.
Ich war Wildschweine, aber dann hört so auf.
Ja.
Okay.
David, ja. Alexa, du wolltest noch was?
Ja, ich wollte noch kurz einwerfen. Das sind jetzt natürlich alles ganz rationale Dinge und wir sind ja wahrscheinlich hier alle in der Runde eher der Überzeugung, dass sich das ganz gut erklären lässt. Es gibt natürlich auch Leute, die gehen fest davon aus, dass Mauern, sprich also auch Gebäude, das, was in ihnen passiert, aufzeichnen. Quasi wie so ein Rekorder. Das ist die sogenannte Stone Tape Theory. Und das dann in regelmäßigen Abständen wieder abspielen. Und das ist dann der Spuk. Das heißt, da laufen dann so kleine Filme aus der Geschichte dieses Gebäudes wieder ab, die man nur so halb wahrnehmen kann. Und das ist dann dieses Spukphänomen. Dafür, das klingt irgendwie ganz toll. Das stammt schon aus den 60er Jahren. Es gibt nur absolut überhaupt keinen Beleg dafür, dass das auch nur in irgendeiner Weise stimmen kann, weil wie soll Stein irgendwelche Ereignisse aufzeichnen? Weiß man halt nicht.
Also, dass Häuser im Grunde halt ein Schicksal haben und sich das Schicksal in dem Haus dann immer wiederholt.
Ja, so ein Gedächtnis. Ja. Auch so ein Gedächtnis, was dann quasi aufzeichnet, was passiert ist und das dann auch wieder abspielen. Wie so ein Videorekorder tatsächlich. Und das, was dann abgespielt wird, ist dann die Geistererscheinung. Also wenn ein Mord stattgefunden hat, dann hat sich dieser Mord in die Mauer eingeprägt und immer wieder spielt dann diese Mauer und projiziert diese Mauer, dieses Ereignis wieder zurück. Das war so eine Theorie, die erklären sollte, wie man zu solchen Wahrnehmungen kommen kann.
Interessante Theorie. David!
Jawohl, Meister, was los?
Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, habt noch viel Spaß, hört sich ja sehr danach an, dass ihr das habt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Grüße an Franzi, ja?
Ja, und sag die Leute hier im Radio hier, die das zuhören, die sollen den Scheiß da ganz lassen.
Alles klar.
Alles klar, bis dann, David. Vielen Dank.
Nein.
Tschö. Ja, Mensch, verrückt. Aber ey, das sind Früchtchen, wa? Geht ja, das, da hin, das, irgendwie das. So im Tarn und...
Ja, das ist so.
Gibt's sowas öfter? Habt ihr da ein paar Beispiele, dass sich dann irgendwie ein Spuk, der sich vielleicht über Jahre hingezogen hat, dann plötzlich was ganz, ganz Simples war oder jemand, der sich einen Spaß erlaubt hat?
Also ein konkretes Beispiel fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das wird sicherlich ab und zu mal eine Rolle spielen. Es ist ja auch so, dass sich diese Phänomene, auch wenn sie halt häufig auftreten, nicht immer nur durch ein und dieselbe Sache erklären lassen. Das heißt, man muss dann wirklich von Situation zu Situation mal gucken, was da konkret dahinter stecken kann. Und wenn du an einem Tag jemanden hast, der da irgendwie einen Streich gespielt hat, dann muss das bei dem nächsten Fall nicht auch noch der Grund gewesen sein. Ach so, wo das eventuell noch vorkam, war bei diesem Mothman. Es gab ja, also viele kennen ja wahrscheinlich den Film mit Richard Gere, diese Mothman Prophecies. Ja. Und das Ganze hatte ja irgendwie den Ursprung in einem Buch, was ein UFO-Forscher geschrieben hat. Und der hat dann eben propagiert, dass es eben dieses merkwürdige Motten, halb Mensch, halb Motte, dieses Wesen da geben soll, was dann die Menschen irgendwie vor schlimmen Ereignissen warnt und was dann wirklich auch unvermittelt mal im Wald auftauchen kann. Und da hat es wohl unter Umständen auch mal Leute gegeben, die Mothman gespielt haben mit irgendwelchen Lichtern und irgendwelchen Ballons und Kostümen und so weiter, die das dann irgendwie nachgestellt haben, um die Leute zu erschrecken.
Das Problem, was du natürlich dabei hast, ist, wenn jemand jetzt, wenn wir jetzt noch jemanden gefunden hätten, der bei den Beditzer Heilstätten einen Geist des Nächtens gesehen hat und der vielleicht sogar den David da gesehen hat, dann ist der ja
bitte
immer
mal durchklingeln. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Könnten wir jetzt gebrauchen.
Können wir jetzt gebrauchen. Ja. Aber die Frage wäre natürlich, ob der dann akzeptieren könnte, dass das einer im Bundeswehrklamotte mit einer Skimaske gewesen ist, der ihn geärgert hat. Oder sagt, ja, das glaube ich, dass ihr das gemacht habt. Aber das, was ich gesehen habe, das könnt ihr gar nicht gewesen sein, weil... Und dann hast du wieder das Problem, dass die eigene Erinnerung und der emotionale Zustand vielleicht auch eine ganz rationale Erklärung vielleicht gar nicht zulassen an der Stelle.
Wirklich so ist der Mensch? Ich dachte eigentlich eher, dass so eine Erklärung einen doch auch sehr beruhigt, dass es eben kein Geist war, den man gesehen hat.
Das kommt immer drauf an, wenn es direkt in der Situation ist, geht das, glaube ich, ganz gut. Also
manchmal ist ja auch schon die Sehnsucht da, mal sowas ganz Besonderes, auch wenn es natürlich unheimlich ist, in dem Fall erlebt zu haben. Dann irgendwie vielleicht doch mal Zeuge einer UFO-Landung oder Zeuge eines Geistes oder was auch immer gewesen zu sein.
Und vor allen Dingen in dem Kontext von Geistererscheinungen bedeutet ja auch immer eine Geistererscheinung, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Und das ist ja eine Vorstellung, die man eigentlich gerne haben möchte. Und in dem Moment, wo mir das genommen wird, also dann muss ich mich wieder der Tatsache stellen, dass vielleicht nach dem Tod das Leben nicht irgendwie weitergeht, irgendwie jenseitig. Und deshalb ist man da vielleicht geneigt, eher zu sagen, das möchte ich gar nicht glauben.
Was meint ihr? Wie viel ist auch die Geschichte eines Gebäudes daran beteiligt, wie unheimlich man das findet und was für eine Faszination das auf einen auswirkt? Weil, wie gesagt, jetzt die Belitzer Heilstätten, die halt nun schon so Patienten wie halt Hitler und auch Honecker irgendwie dort hatten. Also das ist auch so eine, so geschichtsaufgeladen ist, ne? Meinst du?
Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also wenn man sich anschaut, was auf der Welt es so an Spukorten gibt, dann hast du natürlich immer entweder Gebäude oder Landschaften oder ähnliche Dinge, die besonders auffallen, die hervorstechen, die eben eine schreckliche, traurige, blutrünstige Geschichte haben. Also wer alleine da schon im Tower von London herumspuken soll, eine Völkerwanderung geben nachts. Genau. Insofern sind natürlich solche Sachen immer prädestiniert und in dem Fall hast du halt Hitler und tatsächliche Morde, was natürlich das Ganze nochmal trauriger und schrecklicher und unheimlicher macht. Und da ist es sonnenklar, dass so ein Gebäude sich eignet für solche Geschichten.
Die Belitzer Heilstätten, auch ein sehr interessanter Ort, um den sich viele, viele Mythen und Legenden ranken und leider auch ganz, ganz reale schlimme Ereignisse. Darüber haben wir jetzt gesprochen und wir haben ein Thema auch noch in der Pipeline. Da freue ich mich sehr drauf. Wir werden nächste Stunde über die Reichsflugscheiben sprechen. Ja, die Nazis haben angeblich zum Ende des Krieges an UFOs gearbeitet. Eine sehr schräge Geschichte. Und das war nämlich auch vor den Toren von Berlin. Wurde das hier gemacht. Darüber reden wir gleich. Erstmal noch ein bisschen Musik und dann gibt's Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Bis gleich dann im Mythenblumen. Und wenn ihr auch noch eine Geschichte habt, klingelt durch 0331 70 97 110. Können wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Fritz. Heute in der Berlin-Brandenburger Mythen-Blue Moon-Ausgabe zusammen mit Alexa und Alexander Waschkau, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo.
Hallo.
Die beiden Betreiber und Betreiberinnen vom Hoaxilla-Podcast, ein Podcast, der sich mit Urban Myths und modernen Sagen beschäftigt und versucht, die wissenschaftlich skeptisch auseinanderzunehmen. Und eine Geschichte, die recht aktuell hier in Berlin gerade dran ist, ist der sogenannte Knall vom Wedding. Habt ihr vielleicht schon mal von gelesen? Das ist doch immer mal wieder so ein Sommerloch-Thema in den Zeitungen. Dass es knallt im Wedding nachts. Zwischen 23 und 1 Uhr gibt es einen Riesenknall wie eine Explosion. Und bis heute hat keiner herausgefunden, wer das war. Angerufen hat David, 17 Jahre jung, aus Lichtenberg. Und du hast eventuell eine Erklärung für uns, für den Knall in Berlin?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass von Tegel Militärflugzeuge gestartet sind und dann gerade die Schallmauer durchbrochen haben.
Okay, aber das Phänomen gibt's ja heute noch. Soweit ich weiß, gehen da noch Militärmaschinen hoch?
Ich denke. Ich glaube nicht. Also ich bin der Meinung, dass da oben das ganze Militär gedöhnt ist.
Ja. Okay. Aber tatsächlich natürlich, so ein Überschallknall, klingt das wie eine Explosion?
Könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine Rolle spielen kann. Also das Problem ist, also wenn das die Erklärung wäre, das könnte man ja relativ
eigentlich
einfach überprüfen,
ne? Das ist genau. Also ich weiß, dass halt auch viel untersucht wurde. Beispielsweise die BVG hat überprüft, ob ihre Straßenbahnen, ihre Trams irgendwie zu doll über die Schienen huckeln und so. BVG sagt, nee, wir sind's nicht. Es wird auch halt gemutmaßt, dass das vielleicht irgendwelche Irren sind, die irgendwie mit Sprengstoff experimentieren und da irgendwie was hochgehen lassen. Tatsache ist...
Ich habe übrigens neulich auch einen Knall in Hamburg gehört.
Ja.
Ich habe immer noch keine Erklärung. Also
hatten wir auch. Ein Knall und danach ein Auto, was mit quietschenden Reifen wegfuhr. Und ich hatte im Halbschlaf das mitbekommen und habe gedacht, jetzt ist ein Mord gerade hier wirklich passiert. Also es war wirklich sehr spooky und wir haben auch in den nächsten Tagen in die Zeitung geguckt und in die Nachrichtenportale. Es hat niemand irgendwas berichtet und das fand ich schon auch sehr merkwürdig.
Ja, okay, also strange Geschichte. David, vielen Dank für deinen Erklärungsversuch. Ja, wer weiß, vielleicht sind es die Militärflugzeuge über Tegel. Dankeschön und hab einen schönen Abend.
Danke, euch auch.
Tschö. So, und wir kommen zum letzten Thema des Abends und zugegebenermaßen das eigentlich abgefreakteste. Worum es geht, erzählt euch wieder der unvergleichliche Klaus Schwartau.
Haben die Nazis in den letzten 2 Monaten vor der Niederlage im Zweiten Weltkrieg an der Waffe gearbeitet? Sollte nicht weit weg von Berlin die Wende hin zu einem Endsieg entstehen? In der Brandenburger Provinz soll noch in den letzten Kriegsjahren die Arbeit an der Reichsflugscheibe vorangegangen sein. Einem Fluggerät, das wie ein UFO geräuschlos ohne Probleme 2000 Stundenkilometer erreichen konnte. Nach dem Krieg haben sich viele Leute zu Wort gemeldet, die angeblich an dieser Technologie gearbeitet haben. Eine geheime Gruppe namens Vriel-Gesellschaft soll die Forschung an diesen Fluggeräten schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts vorangetrieben haben, um sie hier bei uns in der Gegend zu bauen.
Ja, also wirklich die abgefreakteste Geschichte irgendwie des Abends. Also Alexa, Alexander, jetzt mal, das ist doch Bullshit, oder?
Ja, ist es, kann man ganz klar so sagen. Das klingt alles in sich schlüssig, wenn man das irgendwie so hört. Das hat alles irgendwie einen Anfang und ein Ende, diese Geschichte. Es heißt ja dann irgendwie en Detail noch, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, das hat ihr ja angedeutet, diese Baupläne und dieses Wissen irgendwie in Form von gechannelten Botschaften empfangen worden sein soll. Da war irgendwie ein Medium beteiligt, irgendwie Maria Orschütz, die soll eben diese Botschaften empfangen haben von arischen Aldebaranern, also Aldebaran ist ein Stern im Sternbild Stier, und dann soll eben dieses Wissen dazu verwendet worden sein, diese Flugscheiben zu bauen, und als dann irgendwie kein Platz mehr für die Gelände war, hat man sich dann eben in Brandenburg niedergelassen mit der Vril-Firma und hat dann eben da diese Flugscheiben gebaut. Für nichts davon gibt es irgendeinen Beleg. Da ist ein Autor beteiligt, Norbert Jürgen Rathofer. Der hat da maßgeblich dran mitgearbeitet, dass das irgendwie Eingang in die Popkultur gefunden hat. Der hat das alles irgendwie aufgelistet und aufgeschrieben. Allein, es gibt keine Belege. Also selbst irgendwelche angeblichen UFO-Dokumente der Nazis oder so entpuppen sich dann in regelmäßigen Abständen als Fälschung.
Aber ab wann ist denn diese Legende irgendwie da? Ist das irgendwie eine Geschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg erst aufgekommen ist? Oder gibt es, weil ja nun auch so der Zeitpunkt auf Anfang des 20. Jahrhunderts ja auch gelegt wurde, gibt es tatsächlich seitdem irgendwelche Pläne oder so?
Naja, also ich... will eine Sache nochmal gerade voranschicken. Hm. Bullshit, ja, auf jeden Fall. Und man kann das auch sehr lustig finden. Und es hat ja auch den Film Iron Sky gegeben, der natürlich mit dieser, mit diesem Topos sehr spielt und das auch sehr amüsant umsetzt. Man darf einen Aspekt dabei nicht aus den Augen verlieren. Was sehr schnell passiert, wenn man sich mit Flugscheiben und dann, das ist auch schon fast so ein Reizwort, der Hochtechnologie des Dritten Reiches beschäftigt, bist du ganz schnell dabei, all das, was an Gräueltaten im Dritten Reich passiert ist, und das darf man einfach niemals vergessen, an die Seite zu wischen und zu sagen, ja, das hat's alles gegeben, aber die Technologie, die die hatten, die war super. Und dann beginnt genau das, was man Geschichtsrevisionismus nennt, denn dann blendet man Teile, notwendige, wichtige, relevante der Geschichte aus, konzentriert sich auf andere Dinge, und selbst wenn es denn technologischen Fortschritt im Rahmen des Dritten Reiches gab. Und wir wissen alle, dass die Mondlandung der Vereinigten Staaten im Wesentlichen mit Entwicklungen von deutschen Raketenforschern entstanden sind. Werner von Braun. Aber das ist ja nicht entstanden, weil die Nazis auf dem Mond landen wollten, sondern weil die Nazis Mittelstreckenraketen haben wollten, mit denen sie Großbritannien ausbauen wollten. Das heißt, jeder technische Fortschritt der Nazis hat einer Sache gedient, den Krieg zu gewinnen und Menschen zu töten. Das will ich mal gerade so als Moral Apostel vorne abschicken, und dann können auf die Vrie-Gesellschaft gerne eingehen, weil das natürlich eigentlich lustig ist, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen, weil das so abgefahren ist.
Also man muss eigentlich mal überhaupt erst auf die Idee kommen. Also dieser Begriff Vriel, der stammt ja schon aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat es einen Autor gegeben namens Bulla Lytton, und der hat einen Roman geschrieben mit Namen The Coming Race und hat da von einem unterirdisch lebenden Volk gesprochen, den Vriel, ja, die angeblich diese merkwürdige Kraft haben sollten, die konnten irgendwie heilen, die konnten irgendwie telepathische Dinge machen. Und das war eben diese geheimnisvolle Vriel-Kraft. Und diesen Begriff hat man sich dann eben zunutze gemacht, um dann diese Geschichten von irgendwelchen Nazi-Flugscheiben zu verfeinern. Und damit mystifiziert man ja auch so diese ganze Geschichte. Also da, wo es eigentlich darum ging, wie Alexander gerade sagte, irgendwie Waffen zu bauen, sagt man dann auf einmal, ja, die wollten halt irgendwie diese Flugscheiben bauen und sind irgendwie bis zum Aldebaran geflogen oder bis zum Mars oder wohin auch immer. Da gibt man dem Ganzen ja noch irgendwie so einen Dreh mit, der das teilweise sogar verharmlost, was da eigentlich passiert ist.
Was es gab, das ist unstrittig. die Überlegung, nur Flügler oder Rundflüglerflugzeuge zu bauen. Also Flugzeuge, die im Wesentlichen so ein bisschen aussehen wie eine, wie ein UFO, wie eine fliegende Untertasse. Man hatte sich davon versprochen, diejenigen, die an diesen Projekten gearbeitet haben, bessere Flugeigenschaften, so eine Mischung insbesondere von Eigenschaften, die wir heute von Helikoptern kennen, nämlich die Tatsache, dass man in der Luft stehen kann, aber auch hoher Geschwindigkeit, und ein flaches Flugzeug hat natürlich wenig Luftwiderstand. All diese Dinge wusste man auch schon vor 60, 70 Jahren. Nur die Entwicklung, die es da gab, waren alle nicht flugfähig. Und es hat dann ja eine Kooperation der Amerikaner mit den Kanadiern gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sogenannte Avrocar, was im Prinzip ein bisschen aussieht, auch wie ein UFO. Und da gibt es auch Videos von. Und das ist so halbwegs vernünftig am Schweben, ungefähr einen halben Meter über dem Boden, aber kann einfach nicht höher fliegen, und dann wabbelt das und fällt dann einfach wieder runter, und es hat einfach keine vernünftige technische Entwicklung gegeben, die auch nur irgendwie einer Flugscheibe nahe kommt. Trotz allem immer wieder eine Mischung aus Glorifizierung der Technologie, vor der ich gerade schon gewarnt habe, auf der einen Seite, und eben diese bis heute strittige Geschichte, dass die Nazis zum Teil so sehr mythisch angehaucht gewesen sein soll und esoterisch angehaucht sein sollen. Es gibt heute eher so Belege, dass Adolf Hitler zum Beispiel überhaupt gar nichts mit Esoterik am Hut hatte und eigentlich ziemlich genervt davon war, dass Himmler das irgendwie spannend fand und dass sie sich da öfter drüber gestritten haben. Also diese Idee, dass die SS quasi esoterisch geprägt dann mit Rittern und so gehantiert hat, das war innerhalb des Regimes sehr umstritten, und man darf das dann auch wieder nicht verallgemeinern. Da gab es halt ein paar Leute in Machtpositionen, die das spannend fanden, und wer auch natürlich damit spielt, ist auch eine ganz alte Geschichte, ist zum Beispiel der erste Indiana Jones Film, wo sie dann ja die Bundeslade suchen, die Nazis, also das Gefäß, in dem die 10 Gebote gelagert sind, und dabei dann natürlich ganz schrecklich bestraft werden von Gott. Aber das spielt natürlich auch mit diesem Topos der esoterischen Nazis sehr stark.
Ja, aber ich habe auch ganz grundsätzlich, überlege ich auch von der technologischen Seite auch aus, was diese Nurflügler, also wofür sie die haben wollten, also was haben die für einen Vorteil?
Ja, man versprach sie wirklich andere Flugeigenschaften. Also das war eine Zeit, in der natürlich die Avionik noch bei weitem nicht so weit entwickelt war, wie sie heute ist. Man stand gerade zu Beginn von Düsenstrahlflugzeugen. Da gab es erste sehr vielversprechende Entwicklungen. Und natürlich wollte man in einem Krieg auch die Herrschaft über die Luft haben und wollte eine Waffe haben, die anderen Ländern überlegen ist. Und da hat man in alle Richtungen gedacht, aber es war halt einfach nicht praktikabel, was man sich ausgedacht hat.
Ein Mann, auch ein Berliner in Neukölln, hat er regelmäßig seine Veranstaltung abgehalten, ist Dr. Axel Stoll, ein Mann, der an diesen Kram wirklich geglaubt hat. Mhm. Der Mann ist jetzt seit einem knappen Jahr, glaube ich, tot, oder seit einem Jahr etwa, lebt nicht mehr. Mhm. Und du hattest die Möglichkeit, ihn ein paar Monate vor seinem Tod zu besuchen, ihn zu sehen, ihn zu interviewen, und hast einen Film daraus gemacht.
Mhm. Ja, Dr. Axel Stoll war das, was man, glaube ich, den ultimativen Verschwörungstheoretiker nennen kann. Also der hat nicht nur an die Hochtechnologie des Dritten Reiches geglaubt, sondern hat im Prinzip, Alexa hat das, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, an jede Verschwörungstheorie geglaubt und hat die alle auf sich vereint. Also nicht nur war er davon überzeugt, dass es diese Reichsflugscheiben gab, sondern er wusste auch, dass es freie Energie gibt. Das heißt, dass man also Strom und Energie aus der Luft im Prinzip gewinnen kann. Er war in der Lage, nach seinen Schilderungen aus Blei Gold herzustellen. Also es gab nichts, was du dir irgendwie an Verschwörungstheorien ausdenken kannst, was er nicht auf sich vereint hat. Es gab YouTube-Videos von ihm, und wir haben uns dann, oder der Impuls ging noch von einem Freund von uns aus, der gesagt hat, den müsste man eigentlich mal interviewen, hat dem eine Anfrage geschickt, nachdem er die E-Mail recherchiert hat, und hat nie damit gerechnet, dass der das macht, und der hat dann zugestimmt, und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben ihn getroffen zu zweit und haben ihn interviewt, weil wir verstehen wollten oder den Versuch zumindest unternehmen wollten, zu verstehen, wie jemand tickt, der an so viele Verschwörungstheorien glaubt. Und haben dann eben mit ihm 2,5 Stunden gesprochen. Daraus ist ein Buch entstanden, was wir dann kommentiert haben, wo wir also all seine Verschwörungstheorien dekonstruieren, wo wir ein Stück weit auch diese Personen dekonstruieren und versuchen, erklärbar zu machen. Und jetzt haben wir dann, am 28. Juli hatte der Film Premiere, das ist der Todestag, der erste von Herrn Dr. Stoll gewesen, auch nochmal eine Dokumentation von etwas mehr als einer Stunde jetzt herausgebracht, wo man ihn selber da auch nochmal in dieser Interviewsituation sieht. Und das ganze Interview wird begleitet mit oder von Experten, die das dann wieder einordnen, was er sagt. Ja. Und da ist dann genau dieser Geschichtsrevisionismus, wo er einen Ingenieur Kammler nennt, der ganz toll in Stollen technologische Entwicklungen vorangetrieben hat und wo dann einfach mal ein Historiker kurz einordnet, dass dieser tolle Ingenieur insbesondere so beliebt war im Dritten Reich, weil er die KZs und die Krematorien entwickelt hat, damit man möglichst schnell Menschen töten und verbrennen kann. Und dann ordnet das natürlich diese Aussagen nochmal ganz anders ein.
Es ist so heftig, weil der Mann nennt sich ja nicht, oder hat sich ja nicht nur Dr. Axel Stoll genannt, der war ja wirklich promovierter Naturwissenschaftler. Wie kann denn sowas passieren?
Herr Dr. Stoll, also er ist Geologe gewesen, er hat Geologie studiert, wir haben auch die Doktorarbeit gelesen in großen Teilen, ist, ich nenne das mal, ein Opfer der Wiedervereinigung gewesen. So kann man das, glaube ich, formulieren.
Also wir haben selber lange gebraucht, auch im Vorfeld des Interviews, um so ein paar biografische Daten wirklich festmachen zu können und da so ein bisschen Hintergrundrecherche zu betreiben. Wir haben jetzt kürzlich Informationen bekommen, die das Ganze nochmal ein anderes Licht drücken. Da können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht detaillierter drauf eingehen. Das wird aber zu gegebener Zeit von uns veröffentlicht werden. Das war so eine, also Axel Stoll war so eine Figur, der wirklich in Teilen für uns im Dunkeln geblieben ist. Also zumindest was so sein tatsächliches Leben angeht. Also diese Arbeit, die vor allen Dingen Sebastian Bartoszek da im Vorfeld geleistet hat, die ist immer wieder ja so ein bisschen ins Stocken geraten. Und er war sich dann zum Schluss, das ist immer so eine nette Anekdote, an einem Punkt gar nicht mehr sicher, ob es sich dann bei dem Axel Stoll, der interviewt werden sollte, tatsächlich um den Axel Stoll handelt, der diese Arbeit geschrieben hat. Ob diese beiden Personen wirklich identisch sind, konnte er dann irgendwann nicht mehr sagen, wobei das dann so ein Punkt war, wo die Nerven wirklich blank lagen und wo es dann auch Zeit war, einmal einen Schritt zurückzutreten und wieder ein bisschen runterzukommen.
Aber hat er sich dann irgendwie von euch widerlegen lassen? Also wie habt ihr das gemacht? Wie interviewt man so einen Mann?
Also wir haben uns das natürlich sehr gut überlegt, wie wir da vorgehen, und du hast natürlich die Möglichkeit, jemanden dann zu konfrontieren. Also viele Dinge, die er erzählt hat, die sind halt so großer Bullshit, das hätten wir sofort in dem Interview widerlegen können und hätten sagen können, das ist natürlich völliger Quatsch und sie können natürlich nicht aus Blei Gold herstellen, das geht einfach nicht, beziehungsweise geht schon, aber nicht so, wie sie das beschreiben. Aber dann hätte der wahrscheinlich nicht diesen Weg mit uns beschritten, einmal komplett durch seinen Kopf durchzugehen. Und für uns war ganz wichtig, jetzt wirklich einmal abzutauchen in diese Gedankenwelt und ihn einfach wirklich mal reden zu lassen, am Stück reden zu lassen, und zu gucken, es gibt so eine schöne Aussage aus dem ersten Matrix-Film, um zu schauen, wie tief das Kaninchenloch wirklich ist, um da mit Alice im Wunderland zu sprechen. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, im Vorfeld des Interviews zu sagen, wir konfrontieren nicht oder nur wenig und lassen ihn im Wesentlichen reden. In dem Film kommt es ein bisschen mehr rüber, wie wir ihn dann doch an ein, zwei Stellen konfrontiert oder kritisiert haben. Das liest sich im Buch anders. Aber wenn natürlich dann so Sebastian sagt, wir haben über ihre Thesen mal mit Physikern gesprochen, die sagen, das ist alles haltlos, dann konfrontiert man ihn schon, aber ohne ihn zu konfrontieren. Und dann ist es bei einem Verschwörungstheoretiker natürlich so, dass er sagt, ja, die wissen, dass ich recht habe, die dürfen das aber nicht sagen.
Ah, okay.
Und dann kannst so, du dir überlegen, machst du jetzt weiter? Aber es bringt dir ja natürlich nichts, an der Stelle danach zu sagen, nee, das stimmt wirklich nicht, weil er wird natürlich bei seiner Meinung bleiben. Und das war uns für uns nochmal wichtig. Und für uns war es auch insofern wichtig, mit ihm zu reden, weil wir im September 2013 mit Dr. Axel Stoll geredet haben und nach dem Interview und dann auch in dem Buch, was dann 2013 erschienen ist, gesagt haben, dass wir die Sorge haben, dass Personen wie Herr Dr. Stoll, der stand ja einem Stammtisch, sage ich mal, vor dem Neuschwabenland-Stammtisch
in Neukölln-Britz hier in Berlin. Ja.
Genau. Und wir haben gesagt, diese Stammtische, die gibt es überall in Deutschland. Es gibt überall in Deutschland Menschen, die Geschichtsrevisionismus betreiben, die rechte Tendenzen haben, wo Verschwörungstheorien nicht nur als Verschwörungstheorie im Raum stehen, sondern wo dann auch sofort der rechte Einschlag da ist, und haben davor gewarnt und haben gesagt, wir müssen aufpassen, dass diese kleinen Gruppierungen nicht in die Mitte der Gesellschaft drängen. Und da haben viele Leute gesagt, ach, ihr habt jetzt mit einem Nazi geredet, mit einem Nazi redet man nicht, das ist doch Quatsch, und der war sowieso ein Spinner und ihr macht da jetzt Sorgen und erhebt den Zeigefinger. Und kurz nachdem das Buch dann erschienen ist, begann die Montags-Querfront-Demonstration, plötzlich war Pegida, gab es, man musste sich mit einer Partei namens AfD auseinandersetzen, die irgendwo gewählt wurde plötzlich und Dinge sagte mit der Begründung, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Und all das, vor dem wir gewarnt haben, war plötzlich in der Mitte der Gesellschaft. Und das hat auch einige Kritiker, die uns da am Anfang große Vorwürfe gemacht, dazu gebracht, hinterher zu sagen, ich glaube, ich verstehe jetzt, warum ihr das gemacht habt. Ich habe das so nicht gesehen, aber ich glaube, ihr habt da recht gehabt an der Stelle. Und insofern ist das nach wie vor für uns ein Thema zu sagen, ja, man kann über die Spinnerei von Flugscheiben lachen, das soll man sogar, man soll auch über Nazis lachen, aber man muss immer dann aufpassen, wenn es nur Geschichtsrevisionismus ist. Insofern gucken wir mit Freude Iron Sky, und ich habe den als Blu-ray auch zu Hause stehen, habe ihn im Kino angeguckt, und trotzdem sage ich immer, ja, gleichzeitig muss man immer wach sein.
Es gibt einfach Punkte, wo man immer wach bleiben muss und auch ernst bleiben muss, ne, auf jeden Fall. Wie kann man den Film gucken, so unsere Hörerinnen und Hörer?
Den Film gibt es auf unserer Domain, weil wir neben dem Buch mit Herrn Dr. Stoll dann jetzt ein weiteres Buch planen, das heißt tatsächlich Neuschwabenland, Hitlers Land im ewigen Eis. Da soll es dann nochmal grundsätzlich darum gehen, ob die Nazis am Südpol eine Station haben, wo bis heute die Flugscheiben gebaut werden oder nicht.
Ja.
Klingt jetzt lustig, aber da wollen wir natürlich an diesem Aufhänger genau das, was ich gerade geschildert habe, nochmal aufarbeiten. Und da gibt es eine Homepage, die heißt www.nslbuch.de, und wenn man da noch einen Schrägstrich Film anhängt, dann kann man sich den Film dort herunterladen. Das geht über PayPal, kann man den kaufen.
Genau, was kostet das?
Der Film kostet in der HD-Version 9,99 Euro und in der SD-Version 8,99
Euro. Gut, aber ist dann kein Stream, also ich habe den dann auch wirklich dann auf der Platte.
Der ist nicht verschlüsselt, den hat man dann auf der Platte und kann den auch behalten. Und Weihnachten gibt es eine DVD, an der arbeiten wir gerade, und die DVD wird ganz viel Bonusmaterial haben. Im Moment gehen wir von 3-4 Stunden Bonusmaterial nochmal aus, die dann als DVD zum in Schrank stellen dann auch ist.
Alles klar, wissen wir da Bescheid. Okay, wir sind am Ende der Sendung. Das war der Berlin-Brandenburger Mythen-Blue-Moon hier auf Fritz. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Alexa und Alexander Waschgau. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Danke, dass wir dabei sein durften.
Ja, sehr gerne. Die beiden machen einen wundervollen Podcast, den ich seit einigen Jahren auch abonniert habe. Der nennt sich Hoaxilla und beschäftigt sich mit Myths, mit Sagen, mit Gruselgeschichten und geht dem Ganzen wissenschaftlich skeptisch aus dem Grund. Ist sehr, sehr hörenswert, kann ich eben bloß ans Herz legen. Und gleich geht's weiter mit dem Night Flight mit André Langfeld, und euch eine gute Nacht und schöne Geschichten.
Fritz. Und das hört man.